Lukas, ich bin ehrlich. Ich würde sagen, der Film war mein meistgehyptester Anime-Film, auf den ich mich wirklich irgendwann mal den zu sehen so hart gefreut habe. Also ich habe ja meine Plan-to-Watch-Liste, wo ich auch nicht oft Dinge reintue, weshalb sich da auch sehr gute Sachen drin sammeln.
Das heißt, eine Enttäuschung wäre bei dir schon extremes Lob jetzt.
Vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt auf die Folge, weil ich weiß nicht, ob ich immer so mit, wie ich den Podcast gestalte und so weiter, ob ich dem Ganzen so gerecht werden kann. Weil ich habe immer so das Gefühl, wie ich mich ausdrücken kann und so weiter. Irgendwie bei vielen Filmen, wenn es dann um wirklich richtig gute Filme geht, kann ich das gut rüberbringen, weshalb ich Dinge gut finde und so weiter.
Dafür bin ich
und ja. Und der heutige Film, hui, jui, jui. Habe ich schon lange drauf Bock gehabt und jetzt sind wir da.
Ja, ich habe mit dem Film auch tatsächlich ewig gewartet, bis wir endlich den Blu-ray-Release bekommen haben. Ja, und habe den seitdem, glaube ich, dreimal gesehen. Sehr guter Film.
Und um was es heute geht, ist nämlich Perfect Blue. Der erste von Satoshi Kon Regie geführte Film.
Ja, das
Film
richtige
von
Debüt.
Ihm. Und weshalb wir jetzt auch mit dem ersten einsteigen, ist nämlich, wir werden, wie auch unsere Ghibli-Reihe, eine kleine Satoshi Kon-Reihe machen. Leute, die uns von Anfang an schon hören, werden sich wahrscheinlich auch fragen, okay, ihr habt zumindest zweimal, ich weiß nicht, ob du schon mal noch auf den einen oder anderen andere Sachen eingegangen bist, beredet.
Ich glaube nicht.
Okay, auf jeden Fall werden wir alle Filme als auch die Serie nochmal einzeln besprechen, ausführlicher. Und auch natürlich, weil ich zumindest habe jetzt vorher Tokyo Godfathers und Paprika gesehen. Du hast, glaube ich, jetzt damit alles gesehen, oder?
Ja, Millennium Actress habe ich auf jeden Fall gesehen. Paranoia Agent fehlt dir ja noch. Und ansonsten weiß nicht, ob wir sowas wie Chinro machen wollen.
Nee, also gerade auch Memories, wo er ja auch Drehbuchautor war, würde ich jetzt dann, kann man irgendwann besprechen, aber das würde ich halt nicht in seine Regie reinnehmen. Es gibt noch den einen Kurzfilm.
Ja.
Da weiß ich noch, das war irgendwie so, ich weiß nicht, ob es ein Festival war, aber ich habe auch damals den Makoto Shinkai-Kurzfilm mit den Katzen. Das war, glaube ich, auf dem gleichen Event, wo auch Satoshi Kon mal einen Kurzfilm gemacht hat. Vielleicht den, wenn wir noch irgendwie mit reinnehmen, müssen wir mal gucken. Aber genau, er hat ja leider nicht so viele Filme machen können. Das heißt, es ist dann auch recht überschaubar. Und das können wir, glaube ich, beide auf jeden Fall sagen. Satoshi Kon hat es verdient, nochmal alle Filme ausführlich besprochen zu bekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Du hast es schon erwähnt, also Anfang des Jahres gab es einen Blu-ray-Release. Ich habe noch so ein bisschen drauf gepaukert, als es angekündigt wurde. Es war ja, glaube ich, jetzt neu veröffentlicht worden von Crunchyroll. Das heißt, was früher Kase war.
Ja. Ja.
Dass es noch eine Kinoveröffentlichung gab, ist bis jetzt Monate danach nicht eingetreten. Weil da habe ich mich richtig drauf gefreut, wenn der noch mal ins Kino gekommen wäre. Hätte es auch vollkommen verdient. Wenn es jetzt noch mal von Hardball Films oder sowas lizenziert worden wäre, hätten wir den wahrscheinlich noch mal im Kino gucken können. Das ist auf jeden Fall, falls der noch mal kommen sollte, irgendwann werde ich auf jeden Fall noch mal reingehen. Und du hast ihn jetzt dann dreimal gesehen?
Ja. Ich habe ihn einmal alleine geguckt, dann mit Freunden vor 1-2 Wochen. Mhm. Weswegen ich auch gesagt habe, hey, lass uns doch jetzt mit der Reihe anfangen, ist der perfekte Zeitpunkt. Aber ich habe ihn dann trotzdem nochmal geschaut.
Okay, gut. Ich habe ihn jetzt einmal geschaut. Normalerweise bei einigen Filmen, wenn ich ihn alleine schaue, also auch Serien, mache ich mir hier und wieder Notizen. Weil ich den komplett genießen wollte, habe ich den mir jetzt einmal angeschaut. Danach halt ein bisschen Notizen gemacht, danach nochmal kurz durchgeskippt, dass ich nochmal so weiß, okay, fällt mir vielleicht was ein in der Szene, was während dem Film war, als auch so ein bisschen nochmal Geschehnisse, was genau war. Aber genau, das heißt, ich habe ihn einmal gesehen, Lukas hat ihn dreimal gesehen und kennt ihn bestimmt schon auswendig.
Nicht ganz, aber es gibt auf jeden Fall in der Mitte vom Film so eine Sektion, die sich bei jedem Mal schauen kürzer anfühlt.
Okay. Ich hab mich deswegen auch auf den Film so gefreut. Erstmal Satoshi Kon als Figurregisseur. Er ist halt dann, ich glaube, das war 2010, mit irgendwie so 45, 46 früh gestorben. und hatte bis dahin halt dann seine irgendwie 6 Werke oder sowas, wie auch immer, gemacht. Und ich habe, glaube ich, vielleicht sogar schon mal Podcast so erwähnt, wenn es um Anime geht, die so in den Mainstream gehen, gerade, sage ich mal, so Filmkritiker, als auch an sich Leute, die gerne Filme schauen, ist meistens so an Anime bekannt Ghibli, Akira, Ghost in the Shell und dann halt Satoshi Kon-Filme. Das würde ich so sagen, das sind die meisten dann kennen, gesehen haben, wenn man sich so ein bisschen dann so leicht noch in Anime reinschaut oder so. Vielleicht heutzutage noch Your Name, aber selbst sowas wie Makoto Shinkai an sich, als auch zum Beispiel sowas Hosoda, würde ich schon gar nicht mehr mit reinnehmen. Also das ist dann nochmal so einen Schritt weiter.
Ja, aber dann sind wir ja eigentlich schon fast durch mit allem, was Mainstream-mäßig relevant ist für Mainstream-Kritiker, sagen wir es so.
Oder? Also würdest du euch wahrscheinlich zustimmen.
Ja, also, ja, ich denke schon. Es gibt noch so ein paar andere nischige Dinge, die dann einige Kritiker gesehen haben, aber nicht so in der breiten Masse.
Und ich würde auch einfach schon so behaupten, dass Satoshi Kon neben halt Miyazaki so der beste Anime-Director aller Zeiten ist, oder?
Ja, und ich finde, gerade mit dem Regiedebüt zeigt er auch schon sehr, sehr viel, was er kann. Das finde ich eben super interessant, weil ich glaube, von allen Regiedebüts, die ich je gesehen habe, ist das von Satoshi Kon und das von Quentin Tarantino die beiden, die mich wirklich überzeugt haben. Und alle anderen waren eher so, ja, okay, man sieht schon Ansätze, aber da ist noch einiges an Arbeit zu tun. Und es wundert einen ein bisschen, dass auf dem Niveau einfach ein Debüt gemacht wurde.
Ja, zumindest wenn es um Filme geht, bei Miyazaki, also den Lupin-Film, finde ich auch, wenn man den jetzt als sein Debüt nehmen würde, ganz gut. Aber gerade bei Anime ist auch mal so schwierig, weil Satoshi Kon hat natürlich vorher auch so ein bisschen an Serien, vielleicht mal dann irgendwie so Episoden-Director gemacht und sowas, was man immer so als Debüt bezeichnet.
Aber an der Stelle, wo du gerade Miyazaki ansprichst, es ist noch nicht so, dass dort sein Stil schon gut ausformuliert gewesen wäre. Weil gerade wenn du dir Perfect Blue anschaust und dann Millennium Actress, den nächsten Film, siehst du halt gerade diese Bildsprache, die er benutzt, schon, die zieht sich schon wie ein roter Faden durch. Selbe bei Paranoia Agent und Paprika, Tokyo Godfathers würde ich ein bisschen rausnehmen. Ja. Aber es ist auch eine andere Art von Geschichte. Deswegen, ich finde, man sieht schon eine ziemlich starke, einen ziemlich starken roten Faden, der sich da durchzieht. Und das ist halt auch sowas, was für mich mit reinspielt. Ja.
Ja, also 100%. Genau. Darum war ich ja auch so gehypt auf Perfect Blue, weil ich halt die Thematik, dieses Idol-Ding und so weiter und ein Stalker, das war so eigentlich so ziemlich das Einzige, was ich wusste, und dass es vielleicht so ein bisschen Psycho-Thriller-Horror ist, mit dadurch, dass ich ja jetzt Paprika schon vorher gesehen hatte und man sich so damals ganz gut vorstellen konnte, okay, wie er vielleicht das dann übernimmt in irgendwie so Realität und dann Wahnvorstellung oder was auch immer da vielleicht geben könnte. Und du sagst ja auch schon, also ich habe mir auch gedacht, dass halt Millennium Actress, da weiß ich auch grob, worum es geht, das ist alles okay. Ich verstehe schon, was er, glaube ich, gerne gemacht hätte oder gerne macht. Mhm. Und da kann ich mir auch schon vorstellen, okay, wie er das natürlich dann ähnliches Motiv und so weiter, wie er das nutzt. Es gibt ja auch theoretisch noch seinen unvollständigen Film, das ist ja Dream Machine. Da ist er halt ja während der Produktion gestorben, das jetzt irgendwie so, sage ich mal, zur Hälfte animiert fertig ist. Wo es jetzt, glaube ich, zuletzt mal hieß, okay, erstmal hieß es, wir wollen es fertig machen. Und danach irgendwann, gerade gibt kein Anime-Director, dem das gerecht werden könnte, wenn einer auftaucht, dann könnte ich mir, also derjenige, der es macht hier, das ist der ehemalige MAPPA-Gründer, der jetzt bei M2 auch Producer für Bluto war, dass er jetzt sagt, so okay, wenn da jemand kommt, dann kann ich gerne das Projekt übergeben, aber bis dahin bleibt es erstmal auf Eis und wird nicht veröffentlicht oder weiter betrieben. Und zumindest, was ich da gelesen habe, war auch interessant, und auch wenn du hörst Dream Machine, könnte vielleicht auch wieder so eine ähnliche Richtung gegangen sein. Ich muss auch immer ganz lustig dran denken, als wir damals hier Penguin Highway gesehen haben und der Director ja da war, in dem Szene-Kino damals in Frankfurt.
Als er gefragt wurde, wer ihn inspiriert hat und er Satoshi Kon gesagt hat und man das Gefühl hat, dasselbe Kino weiß nicht, wer das ist.
Ja.
Aber ja, gerade bei Penguin Highway sieht man auch die Inspiration.
Ja, richtig. Und natürlich, da hat jemand Geschmack. Aber ist mir gerade aus in den Kopf gekommen, dass er so war. Aber gut. Perfect Blue.
Genau.
1997 erschienen. Das heißt, auch schon etwas älter.
Das stimmt. Mittlerweile, und jetzt werden sich einige alt fühlen, 26 Jahre alt.
Richtig. Interessante ist natürlich, ist, glaube ich, du hast jetzt halt noch Millennium Actress ja schon gesehen, müsste sein erster und dann auch letzter Cell, also mit Cell-Animation, Zellulitfolie.
Oh, ich bin mir nicht 100% sicher, ob Millennium Actress, nee, aber der müsste schon digital gewesen sein.
Okay. Das heißt, es hat da auch nochmal natürlich eine ganz andere wieder Farbstimmung. Das sagen ja auch die meisten, dass irgendwie so gerade so Cell Animation hat nochmal was bisschen anderes als dann das Digitale, was später kam. Das kam daraus.
Ja, klar, einfach durch die vielen Imperfektionen, die du bei so einer manuellen Technik hast.
Ich habe kurz ein paar Infos nur drüber geschaut, weil mich was anderes interessiert hat, aber das habe ich dann so gesehen. Es war ursprünglich als OVA-Release gedacht und da denke ich mir, okay, ergibt Sinn, ist halt, könnte schon so typisch als 90er-Anime-OVA released worden sein, aber kurz vor Ende, wahrscheinlich, weil sich dann so die Produzenten auch gedacht haben, ey, der Scheiß ist so gut, der muss als Film rauskommen, ist er dann halt als Film veröffentlicht worden. Und in Deutschland vor Japan.
Ist das so?
Manchen anderen europäischen Ländern vor Japan, weil als er dann als Film veröffentlicht werden sollte, wurde zuerst auf Filmfestivals vorgespielt. Ich glaube, zuerst zum ersten Mal in einem kanadischen. Und da wurde dann irgendwie in andere Filmfestivals, also auch in irgendwie Berlinale oder sowas. Und anscheinend dann sogar schon verkauft, bevor Japan Kinostart. Also so irgendwie dann wahrscheinlich auf Kassette oder so, keine Ahnung. Ist noch kein DVD, ist glaube ich 2001 oder so.
Ist aber auch richtig so.
Ja, und das fand ich schon echt interessant auf jeden Fall. Und ja, ist auf jeden Fall dem Ganzen würdig, als Film veröffentlicht worden zu werden. Uiuiuiui. ist theoretisch ja auch eine Buchadaption, aber auch nur sehr lose. Das heißt, so
ja, was ich gut
verstanden habe, also es wurden nur drei Thematiken beibehalten, oder es sollten drei Thematiken beibehalten werden, dass es um so ein B-Grade-Idol geht, ein Stalker und Horrorfilm soll das halt werden. Das wurde ihm gesagt und dann hat er gesagt, okay, mache ich dann nochmal alles neu, was vorher irgendwie da lag an Skript. Und dann wurden es 80 Minuten pures Kino. Ich muss auch sagen,
du musst dir ein anderes Lob einfallen lassen. Wir hören so von dir pures Kino.
Ey, also wirklich, Film hat halt nur 80 Minuten und das ist halt so geil kompakt. Richtig schön 80 Minuten von Anfang bis Ende, nicht irgendwie mal Längen zwischendrin und so weiter. Der geht halt richtig geil durch. Also perfekt, wirklich.
Ja, vor allem, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, es gibt viele Akzente, die auch sehr auf die Laufzeit des Films angepasst sind. Zum Beispiel, ich werde jetzt noch nicht im Detail sagen, weil da kommen wir gleich drauf, aber die Parkhaus-Szene ist exakt in der Mitte vom Film.
Hm.
Also exakt auf, ich glaube, 41 Minuten oder 40 Minuten, 30 Sekunden oder so. Und es gibt so mehrere Punkte in dem Film, wo du merkst, okay, man hat sich gedacht, das packen wir ziemlich genau an Punkt X von dem Film. Und das fand ich sehr spannend.
Auf jeden Fall. Insgesamt so die Cinematografie als auch der Erzählstil. Ich hab jetzt schon Paprika gesehen, das heißt, ein bisschen was kam mir nicht bekannt vor.
Mhm.
Aber dadurch, dass es weniger, ich sag mal, Anführungsstrichen, abgehobener war als Paprika, das heißt, mehr noch, so dumm es klingt, leicht geerdeter, fand ich auf jeden Fall, das Ganze hat für mich dann nochmal besser funktioniert als bei Perfect Blue.
Mhm.
Wie wollen wir denn am besten einsteigen? Erstmal so grob, um was es geht, kurz abstract oder so.
Ja, klar, können wir machen.
Okay.
Obwohl, da kann man sich eigentlich auch schon streiten. was man vielleicht vorwegnehmen kann, ist, dass es natürlich mehrere Interpretationsarten von dem Film gibt. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall auch so ein bisschen unsere Interpretationen gegeneinander stellen. Aber erzähl du uns doch erstmal, um was es geht.
Okay, ja gut. Also, unser Hauptcharakter Mima ist am Anfang des Films ein Pop-Idol. Das heißt, das, was in Japan ja so recht verbreitet ist, dass es halt nicht nur einfach irgendwie eine Pop-Sängerin ist, sondern gerade diese Idol-Kultur mit hier zum Beispiel, dass es irgendwie auch aus dem Untergrund geht. Das heißt, man hat vielleicht eine kleine Menge starker Fans und dann versucht man halt durch irgendwie Fernsehauftritte und so weiter größer zu werden. Aber es beginnt damit auf einem Bühnenauftritt, wo sie halt sagt, dass sie aus ihrer Gruppe austritt, weil ihre Agentur ihr rät, dass sie besser in die Schauspielerrichtung geht. Und sie da anscheinend mal irgendwie eine gute
Szene. Ist das ihre Agentur? Hatte. Sie wollte doch selbst Schauspielerin werden.
Also, sie ist ja unter einer so Talentagentur.
Ja.
Und ich glaube, also man weiß ja nicht, das ist ja so ein bisschen gerade mit dann auch, gibt ja die ganzen unzuverlässigen Erzähler und so weiter. Eine Figur sagt ja dann auch, ja, dass sie extra in die Stadt gekommen ist, um zu singen. Und so weiß man ja nicht so
aber
ganz.
Ich finde, gerade am Anfang vom Film, als es noch nicht so unzuverlässig ist, als noch die meisten Erzähler ziemlich straight up sagen, was los ist, hat sie ja auch dieses Telefonat mit ihrer Mutter.
Genau, richtig.
Wo sie sagt, was für eine tolle Chance das für sie ist. Natürlich kann man es auch so interpretieren, dass sie das nicht selbst möchte, sondern dass das Management ihr sagt, was für eine tolle Chance das ist. Aber ich habe es schon eher so aufgefasst.
Okay, ja, sie sagt auch zum Beispiel, dass sie jetzt ja auch nicht mehr dieses anstrengende Idol-Image haben muss oder sowas im Telefonat.
Aber da sind wir auch ziemlich schnell an dem Punkt, wo wir schon sagen, okay, da gehen unsere Interpretationen auseinander. Und ich glaube, das wird uns noch häufiger passieren. Weil der Film möchte es auch an einigen Stellen einfach nicht aufklären und so ein bisschen seine Geheimnisse für sich behalten, was ihn auch ehrlich gesagt besser macht als ohne.
Ja, ich würde aber gerade sagen, der männliche Manager von ihr rät ihr das schon an. Das ist schon so ein bisschen, er sagt ja auch eben, Pop-Idols geben kein Geld mehr und so weiter, will, glaube ich, sie schon, gerade auch so, wie ich ja auch verstanden habe, wenn man auch aufs Bühnenbild guckt, sie ist ja auch der Center, das heißt wahrscheinlich die beliebtere von denen. Und dass sie dann sagt, hier gehen wir dahin. Aber gerade auch in den ersten, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten wirkt es dann auch schon so, dass sie wahrscheinlich sowas wie einen Stalker hat, der irgendwas weiß, okay, entweder wo sie wohnt oder auch was sie tut oder so. Genau.
Genau, ja, da werden wir auch später nochmal im Detail drauf eingehen.
Und dann geht's halt grob im Film, über den ganzen Film, darum, ich sag ganz grob, darum, wie sie dann ihr Image von diesem Pop-Idol zu halt einer Schauspielerin ändert in dieser einen Dramaserie und dann wie vielleicht auch die Außenwirkung von dem Ganzen ist auf Fans oder an sich Leute, die Gesellschaft, wie auch
genau, immer. Genau, und da ist dann eben auch dieses Hauptthema des Films so ein bisschen die Unterschiede in, wie Leute sie wahrnehmen und wie sie selbst wahrgenommen werden möchte und wie das gegeneinander clasht. Das ist ja so eins der Hauptthemen, diese Identitäten, wie andere sie sehen, wie sie sich selbst sieht und wie gerade auch eine bestimmte Person sie sieht. Aber das werden wir im Detail nochmal besprechen gleich.
Gut. Ach, wenn ich schon so alles so lese, was da nochmal alles passiert ist, weil was ich mir bei Sachen gedacht habe, Alter, es ist halt einfach so ein scheiß guter Film, ey. Aber es fängt halt schon mal ganz recht normal an. Bühnenauftritt mit schönen Super Sentai Power Rangers.
Wo ich auch sagen muss, ich fand's spannend, dass es 3 Super Sentais sind, weil ja auch gerade viele sagen so, die Identitäten, die dann später sich ausbilden, sind auch 3. Und normalerweise sind Super Sentai ja mehr, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich sag mal so 5 ist, glaube ich, so Standard,
ist schon,
was du dir denkst.
Es ist schon so ein bisschen, ja genau, 5 ist so der Standard, habe ich nämlich auch so im Kopf gehabt. Und das ist halt schon mal interessant. Aber also, dass man sich da wahrscheinlich auch schon Gedanken drum gemacht hat. Aber wir bekommen hier auch dieses, was in Japan ja auch eher normaler ist, diese Bühnenshows, wo es dann auch Super Sentais gibt und Idol-Auftritte und was weiß ich nicht was. Wir sehen das später ja auch nochmal auf dem Dach von so einem Einkaufszentrum oder sowas,
wo
dann auch
so
eine Show ist.
Genau, bei einem Kindergarten oder irgendwie sowas. So, das wirkte.
Nee, das sind schon so, das gibt's einfach in Japan. Das sind einfach so Events, wo Leute hingehen, sich eine Bühnenshow anschauen und zeitgleich ist irgendwie für Kinder auch was aufgebaut. Das ist so ein bisschen wie Kirmes bei uns.
Mhm. Also gerade das natürlich Bühnenshow-mäßige, das kennt man natürlich auch bei uns eher, glaube ich, so aus Freizeitparks, wo es das dann so manchmal gibt.
Ja, aber das ist nicht unbedingt begrenzt auf Freizeitparks.
Ja, aber schon meistens eher so in die Richtung, weil die auch meistens gebrandet sind auf bestimmte dann Leute oder sowas. Da hat man dann so einen Charakter, der gespielt wird. Ich fand's ganz lustig, auf jeden Fall die Kinder, die reingegangen sind. Das ist ja gar nicht so wie im Fernsehen, ist ja voll lame.
Ich glaube, im Deutschen sagen sie, dass es im Spiel besser ist. Ich habe auch gedacht, okay, das ist komisch übersetzt, aber okay.
Ach ja, genau. Da können wir, glaube ich, mal kurz fragen. Also ich habe natürlich beim ersten Mal geschaut und natürlich nur auf Japanisch. War dein erstes Schauen auf Deutsch oder Japanisch? Und also wie auf den drei Sachen aufgeteilt?
Ich habe erst auf Deutsch geschaut, dann auf Deutsch geschaut, dann auf Japanisch geschaut.
Okay.
Und warum ich auf Japanisch geschaut habe beim dritten Mal, war, weil mir schon beim zweiten deutschen Schauen aufgefallen ist, okay, hier sind so ein paar Sachen, so ein paar Redewendungen, die so wie sie im Japanischen dastehen, anders gewirkt haben. Namentlich gerade das, wo sie fragt, wer sind sie? Ich glaube, so war es im Sub. Mhm. Im Dub sagt sie, wer sind sie, was wollen sie von mir? Weil das auf dieses auf die Lippen einfach besser passt.
Ah, okay.
Aber im Skript steht halt auch, wer sind sie?
Mhm.
Beziehungsweise, das sie ist halt ein sehr persönliches du eher. Und das ist halt eigentlich so ein Phrase, der wird so oft wiederholt. Und er steht so im Zentrum von der Thematik, dass ich das richtig schade fand, dass man das in der deutschen Übersetzung so lippengerecht machen musste. Weil wer sind sie, passt viel besser auf diese verschiedenen Identitäten, als wer sind sie, was wollen sie von mir?
Ja,
obwohl
das,
was wollen sie von mir,
ja,
teilweise auch noch ganz gut passt.
Ja,
aber,
ich weiß, aber ja, okay. Aber wie,
und gerade das Persönlichere passt natürlich dann, wenn sie ihr Spiegelbild anspricht oder so.
Mich interessiert jetzt kurz, einfach nur kurz Ausflucht, aber wieso hast du beim ersten Mal dich für Deutsch entschieden?
Es war spät am Abend und ich habe gedacht, boah, was mache ich jetzt? Ich habe keine Lust, Untertitel zu lesen. Schaue ich es mir auf Deutsch an.
Ja, ich kann ja auch sagen, dass
Die deutsche Synchro ist auch ziemlich gut. Also,
ja, hätte ich jetzt auch
nicht. Ich will mich gar nicht beschweren.
Gesagt, also wahrscheinlich.
Das Problem ist halt wirklich, dass es einige Dinge gibt, die sich nicht gut übersetzen lassen. Und so ein paar Beispiele habe ich auch auf jeden Fall.
Ja, ich hätte halt nur gedacht, vielleicht war dein Gedankengang, dass du irgendwie sagst, so hier, ich habe jetzt auch schon andere Satoshi Kon-Sachen gesehen und vielleicht beim ersten Mal schauen, will ich mich sowohl auf Bild als auch Ton konzentrieren, dann ist halt ein bisschen einfacher, wenn keine Untertitel da sind. Hätte ja sein können, dass es.
Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, im Großen und Ganzen, visuell muss man echt ein bisschen aufpassen bei dem Film. Und jetzt beim dritten Schauen konnte ich das natürlich machen, während ich Untertitel gelesen habe, weil ich ja mehr oder weniger sowieso weiß, was passiert.
Ich fand das so geil, dass du jetzt wirklich innerhalb von einem Monat irgendwie dreimal den Film geguckt hast.
Ja, nicht innerhalb von einem Monat. In diesem Monat habe ich den zweimal geguckt. Das andere ist irgendwie 3-4 Monate her.
Ach, okay.
Also,
echt schon so lange? Gut, dann ist vielleicht bei mir so ein bisschen Zeit wieder.
Es ist nicht so, dass ich den Film jedes Wochenende anmache. Also, ich meine, er ist gut, aber ich will vielleicht auch noch ein paar andere Sachen.
Das ist so dein Feel-Good-Movie, gell? Ah, ich komme von der Arbeit, jetzt gucke ich mir mal einen schönen Film nochmal nebenher an. Ach, dafür Glue.
Ach ja.
Aber ey, es fängt auch einfach schon gut an, wie gesagt, kurz das Power Ranger-Ding, ja, geht ganz schnell, aber dann kommen natürlich die beiden auf die Bühne, also die drei auf die Bühne, das heißt.
Ich finde es auch interessant, ganz kurz, vorher wird ja auch schon etabliert, okay, Mima will wohl die Band verlassen, also Mima ist unsere Hauptfigur, und diese Delinquents haben letzt auf einem Konzert Stress gemacht, weil das baut so die Szene auf und du weißt schon, worauf es hinausläuft, da kannst du viel mehr auf Gestik und Mimik achten.
Ja.
Finde ich interessant, das so vorwegzunehmen.
Ja, also auch außerhalb werden ja diese drei wiederkehrenden Otaku-Charaktere auch eingeführt, die halt so ein bisschen so als Stand-in für natürlich die Fans, aber auch die Gesellschaft für sich. Das heißt, die haben über den Film so 3-4 Szenen, wo sie dann immer kommentieren, gerade wie jetzt gerade das Image von Mima auf Leute außerhalb Gesellschaft, wie auch immer, wirkt, dass man da so ein bisschen das mitbekommt und da werden die zum Beispiel auch schon eingeführt am Anfang.
Ja, das ist auch sehr gut.
Ja, aber dann geht's halt
einfach ordentlich aufgebaut
zur Konzertszene. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob's schon mittendrin mit dem Abschnitt zu, oder diesen Schnitten zum Alltag, ob das schon mittendrin war oder erst nachdem es vorbei ist.
Diese Schnitte zu dem Alltag passieren auch während dem Auftritt und sie fangen ja an zu singen, dann gibt's den Titel und das erste, was man nach dem Titel sieht, ist sie im Zug, wie sie ihr Spiegelbild in der Tür anschaut. Und das fand ich einfach so eine gute Eröffnung. Wollte ich noch mal kurz hier erwähnen.
Ja, also.
Ja. Und dann diese Cuts zwischen dem Auftritt und dem normalen Leben führen natürlich auch schon so diese Dualität von ihr, ihrer öffentlichen Wahrnehmung und ihrem Privatleben ein.
Also, das war für mich absolut großartig, weil es hat auch schon so ein bisschen Spannung, weil wenn du nur eine der Szenen. Das war halt, was ich gesagt habe, dass es so geil komprimiert ist auf die 80 Minuten. Selbst das, was ja, wenn du es so einzeln hintereinander hättest, könnte ich mir vorstellen, dass so ein bisschen so langsamer Einstieg, vielleicht nicht unbedingt Langeweile, weil es noch am Anfang ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber damit wurde gleich richtig geil Tempo gemacht. Also es hat mir so gut gefallen. So ein kleiner Effekt.
Ja, nur der Auftritt oder nur das reale Leben funktioniert halt in dem Fall einfach deutlich schlechter. Es ist einfach so gegeneinander zu stellen.
Ja, das war echt mega.
Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Dann natürlich plotmäßig war dann, dass sie ankündigen wollte, dass Mima jetzt halt zurücktritt, beziehungsweise halt aufhört in der Gruppe. Aber dann, du hast ja schon erwähnt, es gab diese Gruppe an Rowdies, die dann auch irgendwie Sachen reingeworfen haben. Und dann wurde für uns auch schon so recht offensichtlich ein Charakter eingeführt.
Ich finde, seine Einführung ist eine der besten. Also wir sprechen über den Stalker, nehme ich an.
Ja.
Seine Einführung ist eine der besten Einführungen, die du dir vorstellen kannst für so eine Figur. Er hält seine Hand so, dass über seinen Blick Mima in seiner Hand tanzt wie so eine kleine Figur oder so. Und das sagt einem schon direkt, was das für eine Figur ist. Und das ist so genial, einfach von der Bildsprache her, von der Perspektive und wie das eingeführt wird, dass es, ich werde das häufiger sagen, das ist eine meiner Lieblingseinstellungen in dem Film, weil dieser Film hat schon einige sehr, sehr gute Einstellungen.
Ja, also es wurde ja auch extra dieser Effekt genutzt, den man ja auch so für Miniaturhäuser macht, dass irgendwie so außen Unschärfe ist, damit sie halt dann, du hast ja schon gesagt, weil sie auf der Hand ist, wie halt so eine kleine Puppe wirkt. Ja. Absolut großartig.
Der Vordergrund und der Hintergrund werden unscharf.
Genau.
Aber das ist ja nicht, ja, das
kann ich dir 100%
genau,
einfach
das,
so
was ich mein.
Zustimmen. Absolut großartige Faktenszene. Plus, es ist halt einfach so lustig, er ist halt richtig hässlich. Und natürlich ist das Erste, was du denkst, okay, ich wusste halt, dass es einen Stalker geben wird. Ist es der Stalker? Wirkt schon so. Und er ist ja dann auch also er arbeitet auch als Sicherheitsdienst, aber der dann die Rowdies konfrontiert und dann auch einmal schön einen reingeschlagen bekommt.
Ja, was, ehrlich gesagt, an der Stelle, was hattest du erwartet?
Aber ja, vielleicht, weiß man ja nie. Und aber dann, wie gesagt, wird es so ein bisschen aufgelöst, weil irgendwie auch alle anderen gegen die Gruppe ist. Und dann aber Miva am Schluss sagt, hier, Leute, seid bitte ruhig, ich will es ankündigen.
Ich wollte einen guten Tag mit euch haben. Ja. So, ja.
Und da fand ich, gab es da auch noch eine kurze Szene, wo dann, glaube ich, der Stalker so ein bisschen, als ob sie zu ihm sprechen würde. Das war, glaube ich, so noch am Schluss dann.
Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, wie sie die Ankündigung macht, weil sie sagt, und das stimmt eher deiner Interpretation von vorhin zu als meiner, sie sagt es ja so total schüchtern und beim ersten Schauen habe ich auf jeden Fall gedacht, das ist so Schüchternheit von ihr, das ist einfach so die Figur, aber das stimmt ja gar nicht. Sie ist einfach total unsicher noch, was diesen Schritt angeht und sie kann das nicht richtig verkünden, weil sie als eine schüchterne Figur zu zeichnen würde auch einfach allem anderen, was der, ich gehe jetzt in die Schauspielerrichtung, zustimmen würde, widersprechen würde.
Genau. Aber dann gibt's halt die Schnitte. Wir sehen dann teilweise, wie halt Mima nach Hause geht, einkaufen geht und dann zum Schluss in ihre Wohnung ankommt und auf der anderen Seite, wie sie halt dann natürlich durch die Fanmenge zum Taxi geleitet wird und dann noch ein bisschen Fanmail bekommt und alle, wir unterstützen dich, wie auch immer. Und da ist dann ein besonderer pinker Brief mit auch noch einem Herzchen drin, wo man sich ja denken könnte, oh okay, das ist natürlich so ein Liebesbrief, als auch dann Idolkultur wahrscheinlich, dann irgendwie so Mega-Fan, der ihr dann irgendwie schreibt. Aber ich weiß nicht, hat sie den im Taxi schon gelesen, weil vor ihrer Haustür schaut sie sich ja auch noch mal kurz um. Ich weiß nicht, ob das einfach an sich so ist, weil es so typisch, okay, ich spüre gerade irgendwas, oder hat sie den Brief schon vorher gelesen?
In dem Brief stand, also wir kriegen den Brief, glaube ich, nie zu sehen, also nicht, was drinsteht, oder?
Doch, das ist ja dann der Brief, wo es heißt, hier, ich sehe deinen Mima-Raum, Mima-Room, ich habe eine Leitung zum Mima-Room oder sowas. Ach so, ja,
stimmt.
Was, ja, ich weiß nicht, da kannst du auch sagen, wie es im Deutschen Dub funktioniert hatte, weil das war ja so zweideutig, also, mit Line, dachte ich zuerst, okay, meinte jetzt, dass
die er... Die Webseite...
Ja, genau.
Weil die Webseite ist, heißt auf Japanisch tatsächlich Mimas Raum, Mimas Zimmer. Das funktioniert später auch noch mal besser in einer anderen Szene, auf die wir dann noch mal zu sprechen kommen. Weil im Dub wurde es übersetzt als bei Mima zu Hause.
Ja.
Ich meine, ist fair so, kann man machen. Der Kontext kommt auf jeden Fall rüber. Aber diese ganzen kleinen Wortspiele damit, und wie du auch schon sagst, dass sie sich dann umschaut, ist jetzt hier jemand wirklich bei mir zu Hause, was ist das? Das ist schon, das geht halt ein bisschen unter, leider.
Also ich glaube, der Brief wird erst später gelesen, aber sie schaut sich trotzdem einfach das typische, okay, ich habe gerade ein ungutes Gefühl, ich guck mal vor meinem Haus, weil ich ja vielleicht auch Celebrity bin, mal lang. Und dann läuft sie halt
rein. Man muss halt auch fairerweise dazu sagen, sie ist kein richtiger Celebrity, sie ist halt so ein biles Idol, was so
auf kleineren Festen auf und Bühnen auftritt. Als sie einen Brief bekommt, kriegt sie zugerufen, ich sehe mir, also das, was du gerade sagst, Minas Room an oder sowas.
Ja.
Was jetzt so als erster Zuschauer, genau, denkt man so, okay, anscheinend der Stalker weiß, wo sie wohnt und guckt sie halt an. Das hat sie gehört, darum guckt sie davor mal. Und steht dann macht
dass es die Webseite ist, ne?
Also im Brief, genau, also nicht ganz, sondern sie macht halt den Brief auf. Und da war nämlich auch das Erste, wo je nach Übersetzung, ich weiß nicht, ob es im Japanischen gleich ist. Ich habe es zuerst so interpretiert, weil es hieß ja dann im Englischen und auch im Japanischen irgendwie sowas mit irgendwas mit einer Line, online oder irgendwie sowas, wo ich zuerst interpretiert habe, dass er halt eine Leitung rein hat. Das heißt, irgendwie sie abhören kann. Was ich dann halt später rausstellt, es hat halt das Internet damit gemeint. Das war halt aber so ein bisschen, ich weiß nicht, das habe ich vielleicht einfach durch die Untertitel damals falsch verstanden. Das
hast du wahrscheinlich ein bisschen falsch verstanden.
Ja, darum, aber das hätte halt gut dazu gepasst, aber das war dann auch nicht so schlimm. Nee, sie hat halt, weil, das ist auch ganz interessant, spielt wahrscheinlich dann Anfang der 90er, 95 oder so, ist halt neu, Internet, und sie hat halt noch keine Ahnung vom Internet. Sie hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt
noch keinen PC. Ja, das ist ja aber auch normal zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Sie hat keinen PC, aber sie hat eine PlayStation 1.
Ja, aber später kriegt sie halt dann noch einen PC oder hat sie dann, kauft sich einen.
Richtig. Einen Mac bekommt sie.
Ja, einen Mac. Und aber das ist auf jeden Fall ganz interessant. Okay, sie kriegt dann so, ich schaue immer auf Mimas Room, online Mimas Room. Das stellt sich dann später raus, dass es eine Webseite ist. Aber das kann man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt selbst als Japaner noch interpretieren, dass man gedacht kriegt, okay, irgendjemand schaut in ihr Raum. Was sie ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen sich umschaut. Ja,
ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber prinzipiell könnte man das wahrscheinlich so interpretieren.
Also dadurch, dass sie halt wirklich das zugerufen bekommt, die Aussage kam hundertprozentig oder interpretiert sie hundertprozentig so, okay, hat gerade mir jemand gesagt, dass jemand mein Zuhause anschaut.
Genau. Das kann schon sein.
Aber dann kommt halt das Telefonat mit ihrer Mutter.
Ganz kurz vor dem Telefonat.
Ja.
Was ich ganz gerne festhalten möchte, weil ich glaube, das wird später noch wichtig. Mimas Wohnung ist mega unordentlich. Es liegt überall Zeug rum. Die Wäsche hängt noch im Badezimmer. Und auch nicht nur so die Wäsche von einem Waschgang, sondern so das Gefühl, sie hat seit Wochen ihre getrocknete Wäsche nicht zusammengefaltet. Und auch, ich glaube, sie geht zwischendrin in den Kühlschrank und sagt sowas, okay, das esse ich nicht mehr.
Ja.
Also erstmal relatable, aber das sollten wir uns für später erst nochmal merken.
Ja, und zum Beispiel, da ist, glaube ich, auch schon die Szene, wo sie ja das Poster abmacht, oder? Ist auch schon da, oder ist
es genau, sie bekommt zuerst, glaube ich, den Anruf von ihrer Mutter. Auf jeden Fall in dieser Szene macht sie das Poster ab. Und in dieser Szene bekommt sie auch einen Anruf, wo niemand dran ist und
atmet.
Wir bekommen ein Fax, was ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr krass in die Richtung geht. Ja, du hättest idle bleiben sollen.
Ja, also Verräter, Mima, Verräterin.
Verräter,
Ja. In der Szene war auch die einzige Szene, wo ich eine Notiz gemacht habe. Und zwar, oh nein, die Fische sterben, oder? Wieso musst du dir die Fische zeigen? Die werden doch garantiert sterben.
Das ist halt auch sehr geforeshadowed, weil sie halt auch an der Stelle sagt, boah, ich müsste euch echt besser füttern.
Ja, so, nein, nicht die Fischli. Ja, aber dann, als das Fax halt kommt. Nee, okay. Ja.
Ich möchte vorher kurz was zu dem Anruf von der Mutter sagen. Und zwar, Moment, ich such's gerade noch mal kurz in meine Aber dieser Anruf von der Mutter kam mir beim zweiten Schauen ein bisschen komisch vor, weil darauf wird halt nie wieder eingegangen. Und so stringent, wie der Film normalerweise erzählt ist, habe ich dann gedacht, also irgendwas muss da ja sein. Aber gut, der Anruf wird einfach nur benutzt, damit Mima noch mal ihre Gründe erklären kann, warum sie aus dieser Industrie aussteigt, also warum sie kein Idol mehr sein will. Was ich auch einen ganz netten Kniff fand, dass man das so über einen Anruf von der Mutter macht.
Ja.
Aber an der Stelle auch, das sieht man auch so ein bisschen die Einstellung von der Mutter gegenüber von Mima, weil sie sagt auch, hey, ich habe mich schon so auf dein neues Lied gefreut, das wird jetzt nichts. Und das ist ja auch so ein bisschen, wie Mima wahrgenommen wird, eben als dieser Pop-Idol, und man freut sich, das nächste Lied von ihr zu hören und nicht die nächste Folge mit ihr zu sehen.
Alles so ab dieser Szene mit, als sie ins Auto einsteigt und ihr zugerufen wird, dass jemand ihren Raum anschaut, wie auch immer, baut auch echt gut so eine Atmosphäre auf, die halt, dass man selbst so als Zuschauer spürt, okay, wird sie jetzt beobachtet? Sie ist jetzt allein in einem Raum, es wird angerufen. Und irgendwie auch so, okay, es gibt halt sowas wie den Balkon, wo man reingucken kann, was dann natürlich sich weiter steigert, indem halt sie erstmal den Brief liest und dann nochmal so. Bei mir war das halt einmal mit dem Missverständnis, mit dem Laien, aber halt auch so, dass jemand nochmal sagt, so wirklich, okay, ich schaue deinen Raum an, hä? Was? Dann der Anruf, als auch dann natürlich die Climax von dem Ganzen mit dem Faxverräter, wo sie ja dann auch aus dem Balkon rausschaut. Das heißt, dass sie jetzt dann so checkt, okay, jemand hat halt meine Adresse. Oh, fuck. Und das ist halt eine leichte Steigerung über halt diese, keine Ahnung, paar Minuten, aber das ist halt echt richtig unangenehm, richtig toll. Also echt aber gut gemacht.
Aber hier sagst du ja eigentlich auch schon was Interessantes, jemand hat meine Adresse. Das ist sowas, so gerade heutzutage in Zeiten von Doxing, ist es natürlich was, wo jedem von uns die Brisanz bewusst ist. Dort, sie ist halt nur so ein B-List-Idol, sie hat jetzt keine große Villa oder so, aber normalerweise sind die einzigen, die sich damit auseinandersetzen müssten, eigentlich so Superstars. So, okay, viele Leute kennen mich und ich muss gucken, dass ich meine Adresse geheim halte. Und deswegen finde ich, ist der Film auch extrem gut gealtert, weil ich glaube, an mehreren Stellen in dem Film sagt man heutzutage eher, boah, das kenne ich, als damals. Weil gerade mit Social Media und so baut ja jeder so ein bisschen eine Außenwahrnehmung von sich selbst auf, die auch teilweise eine andere Dynamik hat, als das, wie man sich selbst eigentlich sieht. Und gerade, wenn man daran was ändern möchte.
Deswegen habe ich mich auch so sehr auf den Film gefreut, weil ich halt diese Idol-Kultur so interessant finde. Weil so weltweit hat man auch zum Zeitpunkt, man hat halt diese Superstars, die halt unerreichbar sind. Und das, was natürlich dann jetzt in den 2000ern durch YouTube, durch Internet und so weiter mit dieser mit diesem Parasozialen dazu kam.
Genau, das hatten die Idols halt schon vorher.
Das hatten die halt schon vorher, als auch, dass du halt dieses, ich sag mal jetzt Grassroot-Movement hattest, das irgendwie aus dem Kleinen, der Underdog, für den du halt so ein bisschen rootest, dass der halt dann so, okay, sie beginnt auf einer kleinen Bühne und kennt noch meinen Namen und jetzt möchte ich, dass sie groß wird, dass sie groß rauskommt und so weiter, was da teilweise heutzutage natürlich auch so ein bisschen ist. Und das ist halt so interessant, als auch dann, okay, heutzutage ist vielleicht da noch mal ein bisschen mehr, dass man sich zum Kopf behält, hier, wir kriegen dann immer Film mit, okay, Polizei wird irgendwie damit nie, oder dass sie sich so richtig an jemanden wendet, wird halt nie so wirklich durchgezogen. Also, dass sie halt einen Stalker hat, wird vielleicht mal, also am Anfang noch nicht so, später erwähnt sie es, glaube ich, dann mal, aber da wird halt auch nicht so wirklich unternommen. Und selbst sowas wie dann später die Briefbombe, in Anführungsstrichen, ist halt schon sowas, wo man sich denkt, okay, wollt ihr dann nichts unternehmen?
Ja,
ist halt schon
also,
so ein bisschen.
Also gerade gerade der Manager sagt ja später auch nach dem Mord an dem Regisseur so, ja, yes, ich glaube nicht, dass es mit der Briefbombe zusammenhängt. Man könnte natürlich das Argument bringen, dass er Mima beruhigen möchte und sie hat ja gleich den nächsten Filmtermin. Also ist vielleicht besser, wenn sie sich jetzt nicht unnötig stresst. Vielleicht möchte er da ein bisschen die Brisanz rausnehmen. Aber ja, auf der anderen Seite kann man es natürlich auch einfach wörtlich interpretieren und sagen, okay, das hat doch damit nichts zu tun. Das sind doch zwei vollkommen unterschiedliche Ereignisse. Die Briefbombe und der Mord. Ach komm.
Ja.
Vor allem die Briefbombe, weil der ein Brief dabei stand, wo drin steht, nächstes Mal wird's ernst.
Ja, aber darum, das ist halt so interessant, dass halt Idols haben halt diese zwei Aspekte mit, okay, sie sind zwar nahbar, in Anführungsstrichen, aber sie müssen halt perfekt sein. Das heißt, gerade wenn es auch so um Unschuldigkeit und so weiter geht. Und wenn das dann aufeinander stößt. Und das ist ja auch eine
Sache, die sie bei ihrer Mutter so, wo sie sich bei ihrer Mutter drüber beschwert.
Genau, und das ist halt so interessant mit halt einem Stalker-Aspekt. Und jetzt, dass es halt darum geht, okay, sie steigt jetzt damit aus. Also sie wird jetzt normale Schauspielerin und vielleicht kann man da auch das Image so ein bisschen noch beibehalten, aber kann man dann vielleicht auch mehr auflösen. Sie geht natürlich einen krasseren Schritt, aber da kommen wir dann dazu. Das ist halt auf jeden Fall echt cool und da hatte ich mich einfach so drauf gefreut. Und als ich dann auch gemerkt habe, okay, ich dachte nämlich, ich wusste nicht, dass sie zum Beispiel aussteigt vom Film. Das heißt, als es dann geht, okay, es geht jetzt auch in die Richtung Schauspiel, ich so, oh fuck. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, bin ich gerade Anime und Schauspiel ist mein Ding. Holy fuck, da kommt ja alles dazu, was ich liebe. Lukas, wie kann das denn sein? Der Film ist auf mich geschrieben, oder was? Ja.
Ja, das Gefühl hatte ich auch bei dem Film. Vielleicht ist es auch einfach der Vibe davon.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann,
ey. Aber aus anderen Gründen wie bei dir.
Ja. Aber dann gibt halt diese Transition, sie schaut halt aus dem Fenster raus, da gibt's halt die Kamerafahrt von Weitem, wo man dann ihr Wohnblock sieht und dann wird umgeschnitten zu, sie ist jetzt bei dieser Dramafilmaufnahme, weil sie wurde jetzt als Rolle kleiner Schwester von einem Charakter in, wie ist der Film, Double Bind, glaube ich, oder die Serie?
Double Bind, das ist auch kein Film, sondern das ist eine Serie. Die wird auch Stück für Stück released, also die läuft, während
also so ein J-Drama, sagen wir das einfach mal.
Ja, genau.
Richtig. Und da hat sie nur eine Line, also nur eine Zeile, die sie auch sagen muss. Wer bist du? Jetzt bei dir wahrscheinlich dann halt mehr im Dub.
Wer sind sie? Was wollen sie von mir?
Ja, was halt auch gesagt, so, oh, das ist so gut.
Also das ist so,
man hört halt, wie es rauszoomt, wer bist du? Und so denkt, okay, sagt sie das, aber das ist dann ihre Rolle. Und, oh, das ist so geil, das ist schon der Anfang von dem, was halt diesen Film so krass ausmacht. Oh, ich habe jetzt, wenn ich schon wieder dran denken muss, nicht was noch alles kommt.
Ich finde, das ist so eine krasse Schlüsselszene, weil du hast zum einen das, was du gerade sagst, zum anderen die Briefbombe, die wir schon angesprochen haben, beendet diese Szene, aber auch, wie sie ihre Schauspielkollegin Eri, glaube ich, ein Kompliment macht, was nur eine bestimmte Person hört. Sonst ist gerade niemand so, dass er Aufmerksamkeit auf Mima richtet in diesem ganzen Shot, bis sie das gesagt hat. Und dann kommt später noch der Manager dazu. Also es hat wirklich nur eine Person gehört. Also kannst du dir schon an der Stelle denken, wer diese Website betreibt. Also der Quote taucht später auf der Webseite auf, aber da kommen wir dann gleich auch nochmal drauf.
Später, genau.
Genau, und ihr Schauspieldebüt wird eben von dieser Briefbombe gecuttert, die ihren Manager trifft tatsächlich.
In dieser Szene sind so drei Aspekte. Einmal, dass halt Rumi ihr erklärt, dass es eine Internetseite ist und dass sie dann, also Rumi ist ihre, sage ich mal, zweite Managerin. Es gibt den männlichen Manager und Rumi die Managerin.
Also
ich sage es mal so, also die Agentur Rumi leiten. Also Rumi
ist, glaube ich, eher so Assistentin.
Ja, ich sage jetzt mal, die beiden leiten die Agentur einfach. Ist ja egal, also kann man so einfach sagen.
Wie genau das ist, wird auch nicht wichtig.
Aber auf jeden Fall Rumi als Charakter sagt dir dann hier, das ist Internetseite, dieses neumodische Internet und könnte ich dir dann später einrichten, wenn du willst. Plus es werden dann zwei Figuren eingeführt, das eine ist der Sensei, der Scriptwriter von Double Bind, der Serie, als auch dann wahrscheinlich der Producer oder das höhere Tier, sage ich mal so, wo sich dann auch der männliche Agenturleiter von Mima so ein bisschen anspiegt und sagt so, ha, hier meine Mima, die hat nur eine Zeile bekommen, aber sie ist doch so gut, die wärst nächstes Mal vielleicht ein paar mehr. Und das ist
ganz kurz, du bist gerade über was gesprungen, was, wo ich finde, wird später extrem wichtig. Und zwar spricht der Regisseur kurz mit der Schauspielerin und sie unterhalten sich darüber, dass die Schauspielerin gerne wissen würde, wer der Mörder ist. Und er sagt, ja, ich will die Überraschung nicht verderben. Und der Produzent, dann, wenn sie weggehen, dem Regisseur sagt, hey, so langsam musst du rausfinden, wer der Mörder ist. So langsam musst du ein Ende schreiben. Weil ich finde, das wird später total wichtig, weil ich habe das Gefühl, ab einem gewissen Punkt in dem Film, ich glaube, ab einem gewissen Punkt in dem Film übernimmt jemand anders das Schreiben. Und ich bin mir sehr sicher, dass der sich auf aktuelle Events bezieht, was natürlich dann diesen Identitätsverlust noch mal krasser macht.
Okay.
Also wir werden im Laufe der Handlung noch mal kurz drüber sprechen. Ja,
also
ich möchte nur kurz festhalten, dass an der Stelle das Skript noch nicht fertig geschrieben ist.
Ja, wir werden auf jeden Fall noch mal hin und her springen. Das müssen wir, glaube ich, wenn es dann relevant ist, vielleicht können wir noch mal zurückgehen, das war in der Szene und so weiter. Ich wollte nur kurz, das sind so die zwei Punkte, die da etabliert werden, als auch, das war für mich, glaube ich, eine so der härtesten Szenen im ganzen Film, unironisch. Und zwar, weil Mima hat jetzt realisiert, okay, anscheinend irgendjemand weiß, wo ihre Wohnung ist. Das heißt, sie hat so jetzt ein bisschen, dass sie verfolgt wird. Sie sagt ja die ganze Zeit diese eine Zeile vor sich hin, wer bist du, wer bist du? Einmal natürlich, weil man vielleicht in Universe denkt, okay, sie wiederholt ihre Zeile, damit sie es möglichst gut hinbekommt. Aber halt natürlich auch Selbstversicherung, okay, wer bist du, wer bist du? Das ist natürlich so zweigeteilt. Und da gibt's diese Panikszene, wo ich selbst unironisch fast eine Panikattacke bekommen habe, als sie sich umschaut und man in so diese Menschenmenge Soundkulisse bekommen hat, was dann so recht desorientierend war. Und das war echt, boah, das hat physisch bei mir gewirkt. Also es war richtig unangenehm, muss ich sagen. Genau, aber das wird dann unterbrochen durch eine kleine Explosion, weil halt der Agenturleiter bekommt den Brief von dem einen höheren Tier, weil da
ja,
haben die,
Mensch.
Genau, der Schauspielerin haben die irgendwie Briefe gegeben und so, ach nee, der ist an hier Mima, hier an Agentur kriegst du. Und er hat es halt aufgemacht und da war halt ein kleiner Brief vor mir drin. Und dann erfährt man so leicht, okay, irgendwie anscheinend, es gibt jetzt einen Stalker und der fährt ein bisschen stärkere Geschütze auf.
Ja,
wo ich auch zuerst dachte, okay, der hat irgendwas am Hals, aber das waren, glaube ich, wirklich nur seine Hände, die irgendwie, weil er es aufgemacht hat, da Blut gekriegt hat, oder?
Ja, also es kann sein, dass irgendwie an der Schulter noch was ist, weswegen er dann die Hände auch so in die Richtung hält, aber es war wohl doch keine kritischere Verletzung.
Ja. Dann die darauf folgende Szene ist halt, wie Rumi Mimas Computer als auch Internet einrichtet.
Genau. Ich finde es sehr interessant, auch hier an der Stelle, der japanische Dub stellt sie ein bisschen neugieriger dar als der deutsche, weil im Deutschen ist sie so ein bisschen, boah, ich verstehe es ja eh nicht, ich habe da gar keine Lust da drauf. Während im Japanischen dann doch man merkt, okay, sie versteht es zwar nicht, aber sie möchte es verstehen. Also da ist auch ein bisschen
so ein bisschen einfach dieses leichte Ehrheitssüß, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Ja ich verstehe es nicht, aber oh, was ist das denn? So ein bisschen.
So Idol Image halt.
Richtig, ja, das ist halt schon so geborenes Idol. Aber genau, also Rumi ist dann weg und dann liest sie sich halt diesen Blog durch, also die Webseite. Und diese Webseite heißt halt Rumis Raum oder das, was halt vorher, ich schaue das an, ich schaue Rumis Zuhause, Mimas Zuhause, Mimas Raum an. Und okay, dann ist halt die Auflösung, ist nur eine Webseite, aber sie liest sich halt einen Blog durch und merkt dann, okay, das ist halt nicht einfach nur so aus ihrer Perspektive so ein bisschen geschrieben, sondern halt sind auch Sachen, die sie halt wirklich getan hat. Das heißt, irgendjemand hat sie halt beobachtet.
Ja, und Dinge, die niemand wissen kann, außer sie.
Genau.
Aber ich möchte gerade zwei Sätze von der Website rausstellen, die ich besonders interessant fand, beziehungsweise die später auch noch wichtig werden. Zum einen ist natürlich dieses Kompliment, was sie der Schauspielerin gemacht hat, was natürlich nur Rumi hören konnte. Das wird so ein bisschen dann noch verwirrt mit mit dem, was sie eingekauft hat, wo man denkt, okay, das ist wirklich ein Stalker, der sich irgendwie unsichtbar an sie rangehängt hat. Also hätte er auch locker das in der dieses Kompliment mitbekommen können. Und das andere, dass sie mit dem rechten Fuß aus der Bahn aussteigen soll, nicht mit dem linken, und dass sie mit dem richtigen Fuß aus dem Bett aufsteigen soll. Weil das ist ein Aberglaube, wo man merkt, sie hat sich da noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber in der nächsten Szene achtet sie drauf, dass sie mit dem richtigen Fuß aus der Bahn aussteigt. Zu dem Punkt, wo sie fast rausgestummt wird, weil sie halt innehält.
Aber das ist auch ein bisschen später noch, aber ja, genau.
Nein, das ist direkt die nächste Szene.
Nee, da kommt zuerst, dass sie jetzt ja wirklich dann noch mal die Wer-bist-du-Szene richtig filmt, mit dass dann noch mal die Manager, jetzt also ihre Agenturmanager, ja, gut, okay, sich streiten.
Okay.
Plus dann noch mal die Idol-Otakus sagen, so hier, sie hatte gestern wenige Szenen und dann jemand soll sie retten.
An der Stelle übrigens auch, ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, aber ich fand das einen krassen Kontrast, als die Manga-Zeichnungen im Stil von der Zeit gezeigt wurden und dann rausgezoomt wurde auf die echten Menschen, also echte Menschen in Anführungszeichen, wo vielleicht man so ein bisschen Kritik an Anime von der Zeit von Satoshi Kon rauslesen kann, aber im Großen und Ganzen einfach nochmal ein bisschen den Fokus drauf legt, dass das nicht ein normaler Anime ist. So in
also
dem
meinst
Sinne.
Du, das war doch einfach ein Hentai oder sowas, was die Otakus sich rausgezogen haben? Oder
Es wird zuerst ein Bild gezeigt von einer Anime-Figur mit richtig den großen Augen, dann fährt es weg, weil das in dieser Eingangstür von diesem Manga-Laden ist.
Das meintest du, okay.
Und dann sehen wir noch den Manga in dem Regal.
Okay.
Ja, aber also okay, schon klar. Also das, was die sich da rausgesucht haben, war schon nicht jugendgerecht.
Ja.
Das finde ich weniger interessant als jetzt diesen Kontrast nochmal, als da nochmal so Fokus drauf zu legen, weil es hätte man nicht machen müssen.
Ja, aber das war auf jeden Fall nochmal dann die erste Idol-Otaku-Szene, wo man gesehen hat, okay, das ist wahrscheinlich der Stand-in so ein bisschen, dass wir wissen, wie jetzt die Gesellschaft sie dann wahrnimmt, dass, okay, dieses komische Ex-Idol nur so eine Zeile bekommen. Und da auch so ein bisschen natürlich auch die Idol-Perspektive mit hier, jemand soll irgendwie sie retten.
So Mimas-Fans haben es schwer und so.
Ja.
Ja.
Aber das kommt erst später, wenn noch die anderen Dinge passieren.
Genau.
Genau, daraufhin kommt dann auf jeden Fall die U-Bahn-Szene, wo du ja sagst, okay, als sie dann rausgeht und sie dann in Erinnerung ruft, dass diese Szene war mit hier, du bist aus der Bahn mit dem linken Ding gelaufen, oder ich bin aus der Bahn mit dem linken Ding gelaufen, dass sie sich so klar wird, oh fuck, oh warte, guckt mich jetzt gerade jemand an, so weil dann halt panisch rausrennt. Mit auch so eine scheißgeile Szene. Mit
ganz kurz an der Stelle, nicht nur dass sie sich überlegt, guckt gerade jemand zu, sondern auch, sie geht ja dann mit dem richtigen Fuß raus, was ja auch so ein bisschen zeigt, wie sie sich ihrer Außenwahrnehmung anpasst und eben diesen Tipp in ganz großen Anführungszeichen umsetzt und so ein bisschen mehr die Mima wird, die in dem Blog beschrieben wird.
Ja.
Gerade bei dieser Identitätsthematik vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen.
Ja.
Abgesehen davon natürlich, dass unter dieser Stalker-Thematik das recht relevant ist.
Ja, und sie rennt
sie rennt panisch raus, ja.
Ja,
und dann wir sehen direkt
diese tolle Szene mit den TVs, wo halt eine Kamera nach draußen zeigt, also auf die Leute, die sich den TV anschauen, und sie halt so in 3-4 TVs durch die Kamera zu sehen ist, was halt so ein geiles Bild ist für
anmerken.
Das Ganze.
Genau, weil da wird auch nochmal gezeigt, wie die Außenwahrnehmung.
Oder dass sie halt auch sie an sich beobachtet wird.
Einfach. Also, ja, genau.
Mann, ja.
Aber in dem Fall ja auch nicht mal nur von den Stalkern, sondern auch von den Leuten, die eben einfach einen Fernseher haben.
Sie geht dann halt in ihre Agentur rein, wird halt von Fans vorher erwartet, aber weil sie halt jetzt ein bisschen Angst hat, dass irgendwie ein Stalker vielleicht da ist, ignoriert sie halt die Fans.
Genau, also da muss man auch wirklich sagen, die Szene ist auch fantastisch, weil sie geht ja von diesem, wie sie aus der Bahn rausgeht, panisch hochrennt, dann diese Fernseher und dann wird sie ja von den Fans aufgelauert und dass die Narrative dort auch direkt in diesem Aufzug, was auch wichtig ist, den ersten Mord darstellt, dass das gerade einer von den Delinquents war, dass der überfahren wurde und dass sie nach draußen schaut und diesen Sicherheitsmann, diesen Superfan sieht. Das sind alles so Punkte, die die Szene richtig genial machen. Deswegen, sorry, ich musste kurz, bevor du da weitergehst, weil das ist auch eigentlich eine der besten Einstellungen in dem ganzen Film.
Muss ich auch sagen, habe ich im ersten Film falsch verstanden. Ich habe nicht erkannt, dass die Person, die auf dem Zettel mit dem Hit and Run, dass jemand halt überfahren wurde, dass es der Delinquent ist, konnte ich nicht so ganz erkennen beim ersten Mal. War die Szene für mich zu schnell.
Ja, okay.
Also da hatte ich nämlich gedacht, okay, weil der Stalker sieht ja auch entstellt aus, kommt jetzt irgend sowas mit Halbrache, dass sie damals einen Hit and Run gemacht hat oder sowas, dass er halt nicht gestorben ist, sondern halt nur so irgendwie sowas, dachte ich zuerst. Ich glaube, das ist dann auch
anders dann doch
der Zeitpunkt, ab dem sie dann auch hin und wieder den Stalker sieht, in Anführungsstrichen. Ich glaube, vorher hat sie ihn auch mal gesehen bei den Wer bist du Aufnahmen.
Sie hat ihn gesehen, aber nicht so wirklich wahrgenommen.
Weil ich hätte jetzt verstanden, okay, ab da kann sie ihn jetzt so ein bisschen als Vorstellung sehen. Wenn er auch schon bei Wer bist du da gewesen wäre, okay, das wäre halt, hätte
ich glaube,
halt,
da war er noch nicht
dann
da.
Vielleicht dafür genutzt, weil du ja auch extra sagst mit, wer das hätte hören können und so weiter und auf dem Blog schreiben können, dass Satoshi Kon sich einfach gedacht, okay, wir machen die Vorstellung jetzt da auch schon rein, um vielleicht so ein bisschen zu verwirren, aber zumindest auf jeden Fall ab dieser Szene, weil sie ihn dann so wahrnimmt, ab da ist dann eher auch öfters mal als Wahnvorstellung oder sowas da.
Ja.
Existiert er. Dann nur so Kleinigkeiten anscheinend, dann irgendwie ihre andere Gruppe ist dann doch auch ohne sie recht erfolgreich. Das heißt, dass die dann auch mal in die Charts kommen und so weiter. Und dann, ey, dann fängt es auch schon so an, wir hatten es ja schon vorher mit dem Wer bist du als Transition, dass wir jetzt dann halt sehen, wie sie irgendwie, ich habe es als Akihabara interpretiert, und dann kommt halt so ein Typ, der sie fragt, willst du Model werden? Und dann stellt sich halt raus, okay, ist halt einfach die Dramaserie, die gefilmt wird, ist halt echt so, ah, nice, oh, das gefällt mir jetzt schon so gut, wie das genutzt
ab
wird.
Ab da verschwimmen dann eben auch so ein bisschen die Identitäten als Schauspielerin, Idol und Privatperson. Weil das immer so ein bisschen hin und her springt. Vorher noch zu dem mit den Charts. Wirkte sie auf dich dort eifersüchtig? Sie sagt ja erstmal, sie freut sich total für die.
Ja, also sie ist nicht um den
Nachtrauern,
und dann
so ein
aber
wehmütig.
Schon. Weil es wird ja dann die Szene gezeigt, wie sie halt zusammen, als sie gestartet sind, so, ha, zu dritt, ich habe ein gutes Gefühl, dass
aber,
wir
aber
das schaffen
sie,
zusammen
macht
oder
sie
so.
Das, macht sie auf dich den Eindruck, als würde sie es bereuen?
Erstmal so leicht bisschen. Okay. Sie freut, ich würde zwar sagen, sie freut sich für die beiden, das heißt, dass sie nicht neidisch ist. Das würde ich zum Beispiel nicht sagen. Also Neid würde ich ausschließen, also das habe ich nicht daraus interpretiert. Aber ich würde schon sagen, dass kurz so eine leichte Reue ist. Dadurch, dass es auch nur so ein kleiner Einschub ist, so ein kleiner Flashback oder kleiner Flash, würde ich auch sagen, dass es vielleicht so interpretieren kann, nicht zu viel, dass sie nicht so sagt jetzt die ganze Zeit, oh, das ist so schrecklich, wieso habe ich das aufgegeben? Aber schon so ein bisschen so, okay, sie sind erfolgreich und ah, eigentlich mochte ich ja vielleicht ein bisschen. Also schon, ja.
Das mit der Modelagentur, ja, das ist auch so eine Sache, über die du schon gesprochen hast und das ist auch diese drei Identitäten, die da dort in recht schneller Abfolge aufeinandertreffen, diese Außenwahrnehmung, diese Rolle und sie selbst. Und dann geht's ja schon weiter mit, so, was drehen wir denn für die nächste Szene?
Ja, darf ich aber kurz noch einsteigen? Also den Stalker, der hat gefilmt an der Filmszene, wo auch, also an dieser Willst du Model werden? Filmszene, aber auch der Stalker vielleicht anwesend. Wissen wir jetzt nicht, ob wirklich oder nicht. Aber das heißt, da hat man ihn auch gesehen. Genau, aber genau, der nächste Punkt, was dann Sensei sagt im Telefonat, oh, ich habe eine drastische Idee. Und dann gibt's die Diskussion zwischen den dreien, Mima, als auch ihren beiden Agenturmanagern.
Rumi und dem Manager, ja.
Richtig, denn der Sensei, der Scriptwriter, hat gesagt hier, ja, wir geben dir mehr Zeilen. Also auch schon die Model-Szene hast du mehr Zeilen bekommen. Und zwar in der, also deine Figur wird jetzt relevanter, sie kriegt eine andere Persönlichkeit, weil sie in der nächsten Szene vergewaltigt wird.
Genau.
Und das ist natürlich von 0 auf 100.
Das ist natürlich so ein Kniff, wo man natürlich auf der einen Seite sagt, damit bist du das Idol-Image auf immer los. Und auf der anderen Seite ist es auch sowas, wie beschrieben wird, was das mit der Figur macht. Sowas Ähnliches macht es halt auch mit Mima selbst. Weil an der Stelle ist so ein bisschen es vorbei mit Zurückgehen zu Idol. Das löst auch so ein bisschen diese Idol-Persona von ihr selbst und danach fängt sie das ja auch an zu sehen. Also nicht direkt danach, aber schon, es passiert nicht viel dazwischen. Genau. Ich muss sagen, die Szene musste ich ehrlich gesagt beim Rewatchen skippen. Die ist schon
die ist ziemlich hart.
Ich find's ganz gut, dass der Schauspielkollege zwischendrin sagt,
sorry.
Hey, sorry, hab ich dir wehgetan? Nee, okay, alles gut. Wo man dann nochmal sieht, okay, es ist wirklich nicht echt, es ist wirklich was in der Serie passiert, aber es ist trotzdem ziemlich hart zuzuschauen, weil es ist wirklich, sie spielt es extrem gut, sagen wir es so.
Ja, also das war auch das, als ich danach gelesen habe, dass es als 90er OVA veröffentlicht werden sollte, was am meisten für mich so rekontextualisiert wurde. Okay, das ist so die Szene, 90er OVA, das ist das. Aber ich muss auch sagen, mir ging es auch zu lang. Das war halt echt hart. War wahrscheinlich natürlich auch so ein bisschen beabsichtigt, so als Zuschauer, dass man sich so wie die Leute dort fühlt. Das ist halt einfach so, holy fuck, okay, nee, was ist gerade zum Ende hin auch noch so, okay, ist es jetzt gerade geschauspielt oder nicht geschauspielert? Das ist auf jeden Fall echt eine richtig krasse Szene. Und einfach, wenn du einen Imagewechsel haben willst, die 180-Grad-Drehung. Haben wir auch natürlich heutzutage die ein oder anderen, gerade wenn es zum Beispiel mal Disney-Stars geht, Miley Cyrus, die dann irgendwie auf einmal nackig, keine Ahnung,
ja,
auf einem Konzert
das
Leute
halt das
anpissen
Beispiel.
Oder sowas.
Ja.
Die haben wir natürlich auch, aber hier, das natürlich dann auch später natürlich eine Nacktheit und so weiter, aber das war schon so hui. Mhm. Und ja, du hast ja schon erwähnt, also geht halt dann darum, dass sie halt, also die Szene ist halt hart, ich finde sie aber auch einfach richtig gut, weil
ja,
einmal das ist halt
das
auch
stimmt leider.
Alle anderen hart drauf reagieren. Erstmal, wir hatten natürlich vorher, als darüber diskutiert wird, ob sie es machen sollte, der männliche Agenturleiter war halt dafür, Rumi war halt dagegen. Sie gibt dann auch so ein bisschen, dass eigentlich Miwa immer noch idol sein sollte und da kam das auch mit zu, hier, sie ist doch in die Stadt gekommen, um zu singen.
Sie verlässt halt auch weinend das Set dann.
Ja, später genau. Aber er sagt dann so ein bisschen, ja, doch, das muss sie machen oder jetzt hat sie so eine gute Möglichkeit. Mima sagt dann so, ich versuche mein Bestes zu geben. Also ist jetzt nicht auf einmal so voll geschockt und so, nee, ich mach das, ist in Ordnung. Mhm. Und da ist dann auch so ein bisschen, bevor es anfängt, der männliche Agenturleiter telefoniert noch so ein bisschen, Rumi ist schon angespannt. Als es dann passiert, merkt man aber, holy fuck, also du hast ja gesagt, sie geht dann weinend aus dem Raum. Er merkt auch schon so, oh fuck, scheiße, hätte ich das machen sollen. Er bereut es auch einfach ein bisschen. Gibt ja dann auch später die Szene im Auto. Aber währenddessen, sie schreit ja dann auch wirklich echt lange, echt viel. Es wird dann auch so wirklich der, also im echten Leben hätte man vielleicht in den 90ern das noch so machen können, heutzutage nicht mehr, weil wie das gemacht wurde auch und dass natürlich dann so angedeutet wird, dass sie halt wirklich vergewaltigt wird, als auch dann später irgendwie die Schürze runtergezogen wird, dass man hier Brüste sieht und sowas. Ich fand aber, mein absolutes Highlight war halt, wie professionell das gemacht wurde. Das halt wirklich so, okay, jetzt fängt der Anfang der Vergewaltigung, wir wollen eine neue Kameraeinstellung, das heißt so Cut. Dann irgendwie die beruhigen
bleibt
sich alle,
mal so,
sind so, okay, bleibt mal so in der gleichen Stellung, er ist weiterhin so über ihr, sie auch so von der Mimik und so weiter, ist halt dann recht neutral, dann wird halt die Kamera rumgemacht, dann passiert, wird weitergemacht aus dieser Einstellung.
Wie gesagt, auch an der Stelle, wo er sagt, hey, sorry, hab ich dir wehgetan, achso, nee, gut,
ja, alles, genau.
Alles klar.
Dann versucht halt Reißverschluss aufzumachen, hängt halt darum, okay, Take 2 nochmal von vorne das Ganze und dann, das zieht sich halt echt so lange hin und ist halt echt, holy fuck.
Dieses extrem unangenehm.
Ja,
also es gibt einen Grund, warum ich mir die nicht nochmal angucken wollte.
Und die letzten 2 Minuten ist ja dann, wo es dann, sage ich mal, übertrieben wird mit, okay, Schürze wieder runtergezogen, man sieht da die Brust, sie fängt halt irgendwie an zu weinen, als auch dissoziiert so ein bisschen, disassoziiert so ein bisschen, dass man auch sieht, ihre Augen werden leer, sie schaut irgendwie nur noch auf das Licht oben und so weiter, wo man sich denkt, okay, ist es jetzt geschauspielert, ist es jetzt real, dass sie halt gerade auch so ein bisschen, nicht unbedingt Trauma, aber halt schon psychisch da was mitnimmt.
Ja, es ist auf jeden Fall was, was ihr ein bisschen nachschleicht. Wie gesagt, gerade dieses Spiegelbild taucht auch erst nach dieser Szene auf.
Genau, weil dann in der Zugfahrt nach Hause
diese
ist das erste
Version von ihr selbst.
Ich weiß nicht, wie wollen wir sie nennen? Idol Mima, online wird sie manchmal Virtual Mima genannt oder so.
Nee, also Idol Mima ist auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall machen.
Und bei dem ersten Auftreten von, ich nenne sie jetzt einfach Idol Mima, wird auch natürlich mit der normalen Mima gesprochen. Und zwar, ich weigere mich komplett, das zu tun. Will sie halt nicht. Das heißt, da kriegt man schon ein bisschen mit, okay, es gibt anscheinend diesen Aspekt, diesen Idol-Aspekt, der halt dann jetzt diese neue Richtung, dieses neue Image halt gar nicht gut findet.
Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es so die Außenwahrnehmungs-Mima plus so ein bisschen was anderes, was wir wahrscheinlich gleich noch ansprechen. Aber ja.
Ja, also es gibt dann auch die Szene mit dem Chef im Auto, weil Rumi ist halt vorhin ausgegangen. Wow, so dumm es klingt, das ist einer meiner absoluten Lieblings so Einstellung von Mima als Charakter, weil sie ist so auf der Hinterbank von dem Auto und bevor sie angesprochen wird, hat sie so lässig ihren Kopf da, als ob das halt so was ganz Normales wäre und irgendwie erster ästhetisch fand ich das halt ganz schön, aber auch, dass sie jetzt halt, weil er ist halt so ganz unangenehm so her, hey, Mima, das mit der Szene und dann schaut sie so, war irgendwas oder so und dann so, ah, okay, vielleicht soll ich es doch nicht ansprechen. Weil man schon merkt, so, okay, er hat auch gemerkt, war vielleicht zu viel, aber wenn sie jetzt sagt, ist okay, soll ich vielleicht nicht drauf weiter eingehen.
Ja, sie ist halt total professionell und sie will halt auch diesen Change in ihrer Karriere machen.
Aber?
Vor allem, weil sie es auch echt gut
dann
gespielt
kommt
hat.
Nächstes Jahr.
Und da bin ich mir nicht sicher, ob das die echte Mima war, die wir in der Szene gesehen haben. Du sprichst von der Szene, wo sie nach Hause kommt, in eine...
Und die Fische tot sind! Ich wusste es! Ich wusste es, Satoshi Kon. Wie konntest du mir das antun? Okay, bis auf zwei. Zwei leben ja noch.
Genau, wobei die Wohnung recht ordentlich wirkt. Ist mir nur so aufgefallen.
Ja, kann sein. Vielleicht jetzt auch als... Sie hat jetzt vielleicht nicht viele Zeilen als in der Rolle. Und als Schauspielerin hat man auch nicht so viel zu tun. Ich weiß ja auch nicht, ob sie einen Arbeiter hat oder so.
Naja, wir sehen vor allem später eine Wohnung von ihr, die sehr aufgeräumt ist.
Ja.
Ich möchte den Gedanken nur in den Raum stellen.
Ja, glaube ich aber nicht.
Ja, ich möchte den Gedanken nur in den Raum stellen.
Also, die Fische sind tot, bis auf dann zwei, was wir später sehen. Sie kriegt auf einmal deswegen dann halt einen Wutausbruch oder halt verzweifelten Ausbruch, weil sie halt merkt, ey, sie hat wollte es eigentlich auch nicht, aber sie wollte halt die Erwartung ihrer Manager oder Enttäuschung von Unterstützern, wie auch immer, wollte sie halt nicht enttäuschen. Und darum hat sie es halt getan. Das heißt, man hat schon gemerkt, okay, ganz überzeugt war sie davon halt nicht und fand es jetzt schrecklich. Genau, aber dann wird sie auch noch mal von Idol Mima aufgesucht, die ihr sagt so, ha, da bist du jetzt aber ganz schön, das war ja mal gar nichts, ne? Und dann einmal halt auch, das war glaube ich dann der Mac-Bildschirm, wo sie sich gespiegelt hat und dann kommt sie an die richtige Welt, so ein bisschen, sie ist ja jetzt so leicht geblendet, darum glaube ich sagen auch viele Virtual Mima, weil sie halt so ein bisschen hologrammmäßig leicht wirkt und springt dann aber auch aus dem Balkon raus auf die Straße, auf die Laternen oder Lampen.
Genau, also die Figur werden wir ja dann in Zukunft auch noch öfter sehen. Ist auf jeden Fall ein guter Kniff, so die Idol Mima, die Außenwahrnehmung nochmal zu verdeutlichen. Und wird dann später ja auch immer realer.
Dann haben wir auf jeden Fall, wie jetzt nochmal die Otakus reagieren außen mit, okay, Mimas Fans will ich jetzt nicht sein, weil jetzt wurde halt dann die Vergewaltigungsszene ausgestrahlt. Sie gibt dann die Interview, das Interview, dass sie als Schauspielerin anerkannt werden will. Und dann haben wir auch kurz den Stalker, der das halt dann eher weniger gut verarbeitet, was da gerade so passiert ist.
Und das ist die Untertreibung des Jahres.
Und genau, sie hat dann so ein bisschen Identitätskrise, weil sie ja dann halt den Blog liest, sagt so, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Und da taucht auch nochmal Idol Mima irgendwie auf. Und dann kommt, glaube ich, auch schon die Aufstuhl, was du gerade gesagt hast mit dem, oder vorhin gesagt hast, mit dem Parkhaus, mit der Szene, oder?
Ja, genau. Mit dem, wie heißt der nochmal? Shibuya, mit dem Drehbuchautor.
Genau, Drehbuchautor, der dann irgendwie in Parkhaus parkt, da dann auf seinem Standardparkplatz ist dann irgendwie so rot, in Anführungsstrichen Blut verteilt Double mit Bind. Irgendwie einer Warnung oder keine Ahnung was.
Die Szene ist generell so gut, weil nicht nur das mit dem Blut, sondern auch einfach der Idol-Song von Mima läuft die ganze Zeit im Hintergrund, sehr distorted, sehr weit weg und man denkt so, okay, wo kommt das her? Er denkt auch, wo kommt das her? Er ruft nochmal ins Parkhaus, ey, ich weiß, dass hier jemand ist, jetzt mach keinen Scheiß, lass mich in Ruhe. Und dann nähert er sich diesem Aufzug und der Aufzug fährt runter. Er schaut noch sich in dem Parkhaus um und das ist so ein genialer Kniff. Weil in dem Moment, wo der Aufzug aufgeht und er sich erschrocken umdreht, denkt jeder, er wird jetzt ermordet. Aber nein, da steht nur ein Kassettenrekorder, der dieses Idol-Lied spielt.
Aber dann ist er trotzdem ermordet worden.
Und die nächste Einstellung ist, wie der Aufzug sich öffnet und er tot gegen die Wand lehnt. Und dann fällt der Kopf noch so ein bisschen runter. Das ist so eine geniale Einstellung, weil so sehr mit deinem Gefühl gespielt wird, wo die Gefahr herkommt. Und dann letztendlich, die Gefahr war real, aber du hast sie nicht gesehen. Und auch was passiert ist, dass, also wie er ermordet wurde mit mehreren Stichen, dass die beiden Augen ausgehöhlt wurden, das ist ja auch symbolisch dafür, dass er eben diesen Mima nicht so hätte sehen sollen, nicht anderen Leuten diesen Blick auf Mima gewähren lassen sollte. Dieses Voyeuristische, genau. Also das ist insgesamt einfach, ich habe es ja schon angekündigt, es gibt so ein paar Stellen, wo ich sage, es ist eine der besten in dem Film und das ist auf jeden Fall einer davon. Und wie gesagt, genau in der Mitte von dem Film und ab hier eskaliert es auch.
Oh ja, ich habe nach dem Film ja auch nochmal kurz Soundtrack angehört. Bei Paprika finde ich jetzt zum Beispiel den Soundtrack großartig, gerade Parade-Szene. Hier ist mir danach nicht krass was im Kopf geblieben, darum habe ich mal kurz gehört. Und da muss ich sagen, als Meme ganz gut, bei dem Idol-Song, der zum Beispiel auch da gespielt wird, ist eines der höchsten YouTube-Kommentare unten drunter tolle Fahrstuhlmusik. Finde ich ganz lustig. Aber gut, genau, das nächste wird ganz interessant, weil da wieder viel hin und her geschnitten wird. Also wir haben einmal anscheinend halt Mima hat als nächstes einen Termin für Aktfotografie, das heißt eher Nacktfotografie. Da gibt's halt die Szene, wo sie im Auto sitzt und dann beim vorbeigehenden Auto halt diese Idol-Mima sieht, als auch, dass jetzt ihre alte Idol-Gruppe, das Idol-Duo, dass die jetzt gleichzeitig auftreten und halt dann die Nacktfotos gemacht werden, also beim Fotografen, wo sie auch nochmal
mit Idol-Mima interagiert. Und da kann man dann doch ganz gut interpretieren, dass sie gern lieber dort gewesen wäre. Also lieber bei dem Konzert gewesen wäre.
Wahrscheinlich, vielleicht, irgendwie. Da ist auch so ein bisschen weird natürlich, also da kommen wir dann gleich auf die Szene, die mich, glaube ich, am meisten so ein bisschen verwirrt hat. Aber, oder nicht verwirrt hat, sondern, glaube ich, so ein bisschen interpretationsmäßig. Aber genau, ihr wurde halt dann, also es wird dann so ein bisschen hinhergesprungen, wie zum Beispiel, dass die beiden, dass ihr altes Idol-Duo, dass sie sich miteinander erhalten, dass jetzt hier Mima ist bei diesem Fotografen, der halt immer versucht, die Frauen auszuziehen, Anführungsstrichen, dass sie halt dann mehr zeigen. Was ja dann auch passiert ist, dass, also wir sehen ja auch am Schluss ihre richtigen Fotos, war ja halt komplett nicht nur, zum Beispiel auch nur oberkörperfrei, sondern hat
an der Stelle ganz kurz, da wo diskutiert wird, was das für ein Fotograf ist, fand ich es recht interessant, dass im Deutschen sagen, glaube ich, ihre Idol-Kollegin, ja, Mima war noch nie prüde. Und hier sagen sie eher, das ist seit neuestem Jahr so ihr Ding. Was ich dann schon so ein bisschen gemein fand. Also im Deutschen kommt es wesentlich mehr so, ja, okay, prüde war sie noch nie. Und da ist so, ja, in letzter Zeit ist das ja normal für sie.
Okay, ich muss
das überlegen. Das kam so ein bisschen anders drüber auf jeden Fall in den beiden Dubs.
Ja, ich müsste noch mal überlegen. Ich könnte jetzt nicht sagen können, ob ich es negativ oder neutrale Erinnerung hatte. Ich glaube aber schon, als sie irgendwie darüber geredet haben, dass ich glaube ich schon dachte, jetzt wo ich mich dran erinnere von den beiden, dass ich auch so einmal so negativ so, dass ich auch so ein bisschen angehört hatte, eher so, dass man es hätte negativ auffassen können.
Es wirkt deutlich vorwurfsvoller als im Deutschen. Das kann ich dir aber versprechen. Aber ganz
neutral hätte ich es glaube ich jetzt auch nicht interpretiert. Es war glaube ich schon so, nicht direkt der Seitenhieb, vielleicht kam es so raus, dass es halt unbeabsichtigt negativ klang, aber es war, glaube ich, ging schon so ein bisschen in die Richtung.
Ja, es klingt auf jeden Fall deutlich negativer als im Deutschen davon, das ist das, was ich erwähnen wollte.
Ja.
Wie es dann letztendlich interpretiert wird, ist, glaube ich, eben selbst überlassen an der Stelle.
Genau. Und ja, kurz schließt sich halt Mima in das Bad ein, weil es geht jetzt so langsam halt ein Nackt-Fotoshoot. Wir erfahren halt danach, dass es halt, wie gesagt, nicht nur ganz oberkörperfrei, sondern sogar mit Schamhaar, ich glaube sogar mit Vagina, das heißt komplett alles Nacktfoto war, was halt dann veröffentlicht wurde mit, ich weiß nicht, wie das dann damals veröffentlicht wurde in Magazinen.
Ja, so Playboy, denke ich.
Ja, genau. Bevor sie das dann gemacht hat, da hat sie, glaube ich, dann kurz auch wieder Identitätskrise gehabt im Bad, wo dann halt Idol Mima kam, die ja gesagt hat, hier, das bin ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie dann überhaupt ihr gesagt hatte, aber dann geht sie ja dann gleichzeitig, weil das Konzert halt,
ja, es geht,
das
Duo stattfindet. Es geht auf jeden Fall sehr in die Richtung, das ist nicht die, du bist nicht die echte Mima, ich bin die echte. Sie fragt sie, wer sie ist.
Ja.
Und sie sagt, ich bin ein Idol. Deswegen finde ich, Idol ist auch, also Idol Mima ist auch der richtige Name, um über sie zu sprechen. Ja.
Ja, und dann geht sie halt durch irgendeine Tür und steht dann mit den beiden auf, also mit, was jetzt eigentlich nur ein Duo ist, zu zweit in der Mitte stehend, dieses leuchtende Mima-Idol und singt mit denen. Währenddessen filmt auch der Stalker und er scheint sie vielleicht zu sehen, er scheint so ein bisschen zu grinsen, als auch die beiden anderen schauen auch so ein bisschen in die Mitte, aber leicht verstört. Also so, als ob irgendwas ist in der Mitte. Und was macht das hier? Genau, und das ist zumindest auch danach, glaube ich, so eine Szene, wo man am meisten interpretieren kann, die, glaube ich, einfach nicht so offensichtlich ist, wo man sagen kann, okay, da ist jetzt wirklich, hier stand eine Person oder das ist wirklich so passiert. Das kann man nicht so ganz sagen, glaube ich.
Ja, vor allem in dem Blog steht später, dass sie da war.
Richtig.
Und das, ja, kann man so auf jeden Fall interpretieren, dass eben ihre Fans sie zumindest dort gesehen haben.
Weiß ich nicht.
Im Sinne von, ich hätte mir gewünscht, dass sie dort ist, warum ist sie nicht da? Also, für mich ist sie immer mit dabei, so in der Richtung. Nicht wortwörtlich, ne?
Ja. Also ich frage mich halt,
ob... Weil wortwörtlich wissen wir, dass sie zu dem Zeitpunkt was anderes einfach gemacht
hat. Ich frage mich halt nur so ein bisschen, dass halt zum Beispiel der Stalker, dass diese Veranstaltung gab es mit dem Duo, der Stalker war aber nicht da. Er liest ja aber immer den Blog, da komme ich nämlich gleich dazu. Er liest den Blog und darum hat er sich dann vorgestellt, wie das war, dass jetzt sie wieder da war. So hätte ich es halt interpretiert, dass das eigentlich eine vorgenommene Vorstellung ist, von
absolut,
dann halt.
Wir sind in dem Bereich von dem Film, wo ich sage, ist alles Interpretationssache. Der Film lässt vieles offen und lässt keine sicheren Schlüsse zu. Und ist eigentlich auch ganz gut so.
Ja, denn die nächste Szene ist dann, also Nacktfotos werden veröffentlicht. Unser Stalker-Typ, der bisschen Verstellte, ist dann komplett entsetzt und versucht halt alle Magazine wegzukaufen. Und hält es halt nicht aus und dann sehen wir ihn halt alleine in seiner Bude vor dem Bildschirm, wo alles voll mit irgendwie Mima-Postern und Merch und so weiter ist, wie er halt anscheinend dieser Person auf dem Blog schreibt. Wir kriegen dann auch mit, dass er anscheinend, den Namen haben wir glaube ich schon mal vorher von Mima gehört, wie sie halt auch den Blog liest, irgendwie Mimania oder so.
Ja,
und,
im Deutschen Mimaniac. Falls es dir leichter fällt, das zu sagen.
Ja, Mimaniac, genau. Und er schreibt dann halt anscheinend mit dieser Mima vom Blog. Und diese Mima vom Blog schreibt dann halt so, hier, das bin ich, das ist irgendeine Betrügerin. Es gibt auch diese geile Szene mit, dass halt dann die Bilder anfangen zu reden, als halt hier eine Mima. Und dann schreibt er halt zurück, okay, ja, bin ich auch der Meinung. Und ich werde jetzt hier aus dem Weg räumen. Das heißt, ich werde versuchen jetzt dann, was wir als echte Mima sehen, zu töten. Und da fand ich halt also interessant.
Die Protagonisten-Mima.
Ja, genau.
Die Schauspieler-Mima.
Ja, finde ich halt interessant, weil, wie sich halt Stalker das so ein bisschen zurechtlegen, weil du denkst zum Beispiel, Stalker, okay, wieso würde er jetzt das Objekt töten wollen, was er halt stalkt? Hat man ja schon öfters mal vielleicht gehört, dass er, wenn jetzt eine andere Person das kriegt, dass er sich halt so zurechtlegt, nee, sie gehört mir und wenn eine andere bekommt, dann soll niemand das bekommen. So ein bisschen wie Kleinkind mit mein Spielzeug in Anführungsstrichen. Kann man hier auch interpretieren mit der ersten Szene mit den Puppen. Aber hier ist ja so ein bisschen, dass er halt nicht glauben kann, dass es halt die gleiche Person einfach ist. Das heißt, irgendwo gibt's halt die echte Mima, die ja auch mit ihm schreibt. und er deswegen halt die unechte Mima halt töten muss, damit halt die echte Mima wieder idle sein kann. Und das finde ich halt immer so von der Psyche her echt richtig interessant. Und darum die Szene war dann gerade auch mit dem Twist, weil ich war zwischendrin immer so ein bisschen unsicher, ist vielleicht dann der Stalker ein Fake-Out, dass der arme Typ, der wurde halt extra so hässlich gemacht, dass man halt denkt, dass er halt der Stalker ist, aber eigentlich ist er halt ein normaler Typ. Nee, ist halt ein Stalker.
Der letzte Fan.
Ja. Genau. Und dann, aber zumindest in dem, zu dem Zeitpunkt hätte man auch wieder denken, oder war ich da auch überzeugt, okay, wahrscheinlich hat er auch die Leute davor umgebracht. Genau. Das hätte ich vielleicht am Anfang fragen sollen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt kurz schön reinschieben kann. Hast du jetzt eigentlich noch Black Swan mal geguckt?
Ja, natürlich. Den habe ich auch zweimal gesehen.
Als wirklich jetzt oder nicht?
Ja.
Okay. Weil, das hat man ja vorher mal gehört.
Ich muss sagen, wer sagt, dass die beiden Filme das Gleiche sind, in Anführungszeichen, der hat meiner Meinung nach ein sehr oberflächliches Verständnis von beiden Filmen.
Ja, also wenn jemand sagt, der ist davon klar inspiriert, dann würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also kann ich so sagen, würde ich so sagen, aber der ist auf jeden Fall sowas wie du, okay, ich will so einen ähnlichen Film machen, ich wurde so inspiriert mit so der Psyche und Realität, wer bin ich und so weiter, aber ich gehe in eine andere Richtung.
Hast du den Film gesehen?
Nee, aber ich habe mir kurz mal,
man muss sagen, also ich kann dir kurz sagen, natürlich so dieses Grundgerüst, dass es den weißen Schwan gibt und den schwarzen Schwan und dass der schwarze Schwan sie manipuliert und so weiter, während das natürlich ein Hirngespinst von ihr ist, von dem weißen Schwan, ist natürlich so die Grundprämisse davon.
Ja.
Also da geht's mehr so darum, dass sie Angst hat, ersetzt zu werden, dass sie Angst hat, ihre Karriere ist beendet. Zusätzlich kommt der Druck von ihrer Mutter, die sagt, okay, du musst halt Ballerina sein, das ist das, wozu ich dich erzogen bin, hab, sonst hast du keinen Zweck so. Das kombiniert sich dann natürlich auch teilweise mit ein bisschen Drogengebrauch.
Und Sex.
Ja. Also ich finde, die beiden Filme kann man schon durchaus vergleichen. Klare Inspiration durch den Hintergrund, dass Darren Aronofsky halt echt ein Satoshi-Kon-Fan ist, muss ich sagen, ja, wahrscheinlich. Wäre er kein offenkundiger Fan davon, würde ich sagen, es ist aber auch plausibel, dass das irgendwie ihm selbst eingefallen ist.
Ja, also ich hätte jetzt kurz so gesagt, also hast du schon erwähnt, er ist Fan, nicht nur Fan, sondern er hat zumindest auch für Perfect Blue die Publishing-Rechte gehabt für USA damals.
Ja.
Und er hat ja dann auch zum Beispiel auch erstmal sogar das gefragt, hätte aber auch so rechtlich dann verwenden können, dass er in Requiem for a Dream, wo er ja auch Regisseur davon war, hatte halt die Bart-Szene aus Perfect Blue 1:1 eingebaut.
Hast du Requiem for a Dream gesehen?
Nee.
Okay, weil die Szene hat in beiden Filmen auch eine komplett andere Konnotation und es ist sehr interessant, dass man eine Szene komplett übernehmen kann und sie was komplett anderes bedeutet.
Ja, auf jeden Fall hat mich interessiert, weil
nicht komplett anders. Es ist schon gewissermaßen Frustration in beiden Szenen, aber die Hintergründe sind halt komplett anders.
Okay, auf jeden Fall hat mich
interessiert. Funktioniert auf jeden Fall in beiden Filmen.
Ich habe da halt mal kurz gegoogelt mit Gegenüberstellung, weil selbst bei Paprika und Inception gibt's ja auch so ein paar Sachen mit irgendwie geklaut, inspiriert. Manche Szenen, okay, würde ich schon sagen, könnte ich mir vorstellen, dass einfach Christopher Nolan gleiche Szene schon mal gesehen hat und dann halt genutzt
hat. An der Stelle, so lustig ich es finde, Christopher Nolan da was zu unterstellen, weil ich generell, er ist ein guter Regisseur, aber er ist jetzt auch nicht der Allheilsbringer, für den ihn viele halten. Aber da ist genau dasselbe. Plausible Deniability, wenn der sagt, ich habe Paprika nie gesehen, würde ich sagen, ja, ist okay. Man kann schon auf die Idee kommen, in Träume einzudringen, ohne Paprika vorher gesehen zu haben.
Ja, es gibt halt so ein, zwei Stellen.
Obwohl an jeder anderen Stelle wirst du mich das Gegenteil sagen hören, weil ich einfach lustig finde, dass ihn das aufregt.
Richtig. Also wir machen das ja auch so ein bisschen, damit Leute auf Satoshi Kon aufmerksam werden natürlich, und ihm halt natürlich den Respekt zollen, die er auch verdient. Aber jetzt nochmal zurückzukommen. Ich habe da halt kurz Plotline, also okay, ist halt nicht gleich, ich kann es verstehen mit hier den zwei verschiedenen Personen von ihr und so weiter, wie das funktioniert. Okay, das könnte halt ähnlich sein, aber geht in eine ganz andere Richtung. Okay, da kann man halt sagen, er hat halt die Vertriebsrechte, war großer Fan, dass er sich da von Perfect Blue das er ja schon mal verwendet hat, inspirieren lassen. Und das hätte er wahrscheinlich auch einfach so sagen können, weshalb er es nicht so sagt, keine Ahnung.
Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass er sich nur inspirieren lassen hat.
Aber bei den 10, manche haben dann so hier gleiche Szenen. Okay, die ersten 2, 3 Szenen, die dann irgendwie auf dem YouTube-Video waren, was online war, was irgendwie viele Aufrufe hat. Ah, das ist aber ganz schön weit mehr hergeholt, weiß ich nicht. Weshalb ich es hier aber reinnehme, ist, es gibt diese eine Szene, die, glaube ich, einfach wirklich inspiriert ist oder, will ich sogar fast sagen, geklaut ist, 1:1 die Szene, als halt Idol Mima von den Plakaten redet. Weil es gibt so eine Szene in, glaube ich, Black Swan, wo halt, es gibt ganz viele kleine Spiegel, als auch Plakate, wo halt dann das Spiegelbild mit ihr redet. Und ich dachte, okay, das sieht halt schon so aus, dass es garantiert inspiriert oder genommen aus Perfect Blue. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ist halt eine geile Einstellung.
Muss ich fairerweise und passt sagen, auch in den Film. Das kann ich dir nicht mehr genau sagen.
Ja, also wenn du irgendwie Perfect Blue, Black Swan eingibst, ist es meistens der Clip ganz am Schluss. Glaube ich auch extra am Schluss, weil das der am offensichtlichsten ist, dass die meisten Leute nach dem Video denken, ach, okay, dann stimmt es wahrscheinlich. Das sieht ja wirklich gleich aus.
Ja, wie gesagt, da kommt halt auch einiges zusammen.
Ja, aber du hast ja schon gesagt, darum will ich jetzt noch kurz wollte ich noch kurz das einbringen, weil jetzt geht's rund. Holy fuck. Also wirklich, die nächste war wahrscheinlich dann noch halbe Stunde oder sowas. Gerade die nächsten 10 Minuten danach. Holy shit. Junge, geht es ab. Boah, Lukas.
Ja.
Ist das geil.
Es ist halt sehr ein Fiebertraum, wo Szenen ineinander fließen und man nur noch ganz schwer mitbekommt, was echt ist und was nicht. Was fair ist, weil Mima das auch nicht mehr mitbekommt.
Ja, das erste fängt dann nämlich an, die Drama-Filmaufnahme am Hafen, Take 1.
Und das ist übrigens auch der Teil vom Film, wo ich dir sage, wenn du den Film ein zweites Mal schaust, dann ist das nicht mehr so lang, wie du dir es vorstellst gerade.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr kurzer Teil von dem Film. Oder sowas vielleicht alles.
Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger.
Ja, das ist halt darum, das hat halt 80 Minuten, aber das nutzt es halt so geil. Aber nee, das ist auf jeden Fall, sie nehmen ja dann das Drama auf einem Hafen und weil sie dann halt den Stalker, also hier den, was war's, Mimaniac
ist im deutschen Dub.
Ach so.
Mimania ist theoretisch richtig.
Ach so.
Ich finde, Mimaniac lässt sich im Deutschen besser aussprechen. Deswegen, also gut, dass diese Änderung gemacht wurde. Also auf jeden Fall sinnvoll. Deswegen sehe ich es nicht, warum wir den nicht Mimaniac nennen sollen.
Okay, ich sag, glaube ich, immer Mimania. Darum bleibe ich jetzt einfach dabei. Du hast es schon gemerkt. Ich dachte, du hast dich jetzt 2, 3 Mal berichtigt. Aber okay, jetzt habe ich es erst verstanden, was du meintest. Sorry.
Nee, ich habe es vorhin auch schon gesagt. Sorry, falls es unverständlich war.
Okay, auf jeden Fall. Weil so ein bisschen, wir haben ja am Anfang erfahren, okay, Mimas Rolle in diesem Drama ist halt, dass sie die kleine Schwester ist. Aber da kriegen wir dann jetzt schon so ein bisschen metamäßig mit, ja. Okay, irgendwie, sie hat Angst, dass irgendeine Persönlichkeit sie übernimmt oder sowas. Mhm. Und dann erschreckt sie halt, also verkackt die Aufnahme, dass der Take nochmal gemacht werden muss, weil sie halt den Stalker sieht, obwohl der nicht da ist. Also da wird zum ersten Mal gezeigt, okay, sie sieht ihn halt, aber dann guckt sie nochmal hin, dann ist er weg.
Phantome können nicht real werden.
Genau. Danach ist sie halt beim Idol-Radio, wo sie ja dann hingeht. Erstmal, ich bin ja Idol-Radio-Experte, finde ich super.
Ja, aber bist du, da habe ich auch jedes Mal an dich gedacht bei der Szene.
Ja, darum, der Film ist für mich. Und auf jeden Fall, dann sehen wir halt Idol-Mima, die halt da ist. Und dann ist halt so ein bisschen, okay, ist es jetzt vielleicht dann interpretationsmäßig so, oh, das ist jetzt bereut, dass sie jetzt wieder kein Idol mehr ist. Aber dann rennt sie halt diesem Idol-Mima hinterher. Wo ich auch einfach das Idol-Mima hat halt, dass sie nicht rennt, sondern halt, dass sie so skippt. Dass sie halt so leicht springt.
Ja, das ist extrem gut.
Oh, so geil.
Das zeigt so ein bisschen, dass sie nicht echt ist, ohne sie direkt schweben zu lassen.
Also dadurch, dass wir haben ja vorhin schon erklärt, dass halt Idol ist halt dieses perfekte Wesen. Und das perfekte Wesen ist halt so leicht auf den Füßen, dass sie halt so hin und her schwebt. Oh, das ist halt so wie ein Engelsgleich. Gott, das ist geil.
Ja.
Und rennt sie halt hinterher, springt halt in irgendwelche, oder rennt halt in Leute rein und wird am Schluss vom Truck, wo halt Mimania, der Stalker, drin sitzt, umgefahren, wacht dann aber sofort in ihrem Zimmer auf. Und dann schon so, okay, was war gerade real? War sie noch im Radio? Ist es passiert? Ab wann war es vielleicht nicht mehr real? Rumi besucht sie halt und so, alles okay, so ja, du siehst vielleicht ein bisschen auch kaputt aus.
Es ist so genial, dass die Szene genauso aussieht wie dieselbe Szene so 2 Minuten später, wo dann Mima denkt, der erste Besuch von Rumi war nicht real.
Oh, Lukas, warte.
Und sie drauf anspricht. Wir müssen das
jetzt 1:1 abgehen, weil alles so daran geil ist. Weil schon in der ersten Szene, dann fängt es halt so an, dass irgendwie es wird halt auf einmal kommt so eine Zeile mit, was ist aber, wenn die andere Persönlichkeit selbst agiert, was halt so geil genutzt wird für diese Transition, sofort wieder zu dieser Drama-Filmaufnahme, wo halt dann die Detektivin das ja sagt, aber nicht Rumi das sagt, was man vorher dachte, wo halt einfach so diese Kamera schwenkt war, um diese Transition zu kriegen, die so geil war. Und dann kommt genau das, was du sagst, sie verkackt wieder, weil wieder irgendwie Illusionen können nicht zum Leben erweckt werden, wie da gesagt, was auch wieder so metamäßig geil ist, plus dann ist halt Take 2, wird halt gesagt, aber dann ist sie halt wieder, weil es Take 2 im Film ist, ist sie wieder normal mit Rumi im, wo sie sich dann fragt, was du gerade gesagt hast, mit ist gestern real gewesen, wo sie halt die Tasse zerbricht. Holy fuck, da war ich einfach diese, schon irgendwie die 2 Minuten mal einfach schon so geil, wo ich dachte so, oh fuck, gerade als Take 2 kam und sie dann sofort wieder im gleichen Raum sei, so, oh, scheiße, ist das geil. Holy shit, ist generell das geil.
Bis zum zweiten Mord ist das so gut.
Ja, denn wir sehen da auch noch kurz, dass anscheinend gibt's dann so kurze Szenen, wo man dann halt sieht, dass Mima jetzt so ein bisschen Realitätsverlust hat, dass sie halt vom Block so alleine sitzt. Sie kauft sich dann auf einmal so irgendwo einen Beutel mit FGG, wo man so denkt, ist wahrscheinlich Kleidung oder sowas.
Das ist auch interessant. Auf der Webseite wird gesagt, ich war in Harajuku shoppen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich dort war.
Genau, dass es wieder sowas war. Sie hat es gelesen, jetzt wird es gerade verbildlicht. Ja. Plus dann gibt's halt die Dramaszene mit der Mörderin. Ist eigentlich nur eine Illusion, die sie kreiert hat, wo man so denkt, okay, das ist jetzt gerade metamäßig zu halt dem Stalker, den sie jetzt vorher öfters mal so gesehen hatte.
Vor allem diese Psychologen-Szene, wo du dir denkst, Moment, war der gesamte Film real oder hat sie sich das alles eingebildet? Das
kommt ja erst noch nach der Pizzamord-Szene, da kommen wir nämlich gleich dazu. Weil dann gibt's halt diese Dramaszene, wo es gesagt wird, mit Mörderillusion, die angeschaut wird von dem Nacktfotografen, der gerade eine Pizza bekommt, was halt auch schon so geil alles, das fließt so geil ineinander über. Übrigens, also wirklich, das
an der Stelle, als ich das zweite Mal den Film gesehen habe mit Freunden, genau an der Stelle klingelt bei uns der Pizzalieferant.
Also literally.
Also wirklich, und ich wusste ja, was passiert.
Das und
ich
hab so einen Moment mega gedacht, gut.
Fuck. Oh, holy fuck. Also jetzt fließt die Realität noch mit rein. Stop it. Stop it, Satoshi-Kon. Es ist genug.
Wir sehen ja nicht, wer der Pizzabote ist. Das heißt, wir könnten noch denken, okay, kann es jetzt sein, dass halt Mima wirklich eine zweite Persönlichkeit hat und jetzt gerade irgendwie jemanden umbringt? Weil die Person... Und dann
sehen wir ja sogar...
Die Person tut damit, ich weiß nicht, war das ein Schraubenzieher oder halt, ich weiß gerade nicht, wie der Gegenstand nochmal heißt.
Das ist ein Schraubenzieher und das sehr gut, dass der erste Stich ins Auge geht.
Richtig.
Der zweite geht so ein bisschen in die Leberregion, der dritte geht ins Glied. So richtig zwischen die Beine. Das ist so.
Auch,
du kannst dir so bildlich vorstellen, dass das natürlich bei dem Regisseur ähnlich gewesen sein muss. Und das ist so eine brutale Szene. Vor allem, weil vorher der Film mit Brutalität komplett gespart hat. Wir haben diese Vergewaltigungsszene, wo wir wissen, okay, ja, ist nicht echt. Aber sonst, der Film null brutal. Sogar die Schlägerei zwischen den Delinquents und dem Stalker ist so sehr, sehr Kindergarten. Und dann kommt auf einmal diese brachiale Gewalt. Dieser Ausbruch ja fast schon.
Und da war auch die geile Szene, was ja auch fürs Coverart benutzt wird, mit wo sie halt
dann... Wo sie vor sich selbst im Projektor steht.
Ja, und einsticht, man auch sieht, okay, das ist anscheinend jetzt sie.
So eine gute Einstellung,
was natürlich dann später auch nochmal anders aufgelöst wird, aber das ist halt so, oh, fuck, ist das geil. Ja, und sie wacht ja dann auch auf, hört es dann, dass jemand getötet wurde, schaut dann halt...
Hat genau diesen Beutel aus Harajuku in ihrem Regal.
Blutige Kleidung drin ist. Und sie so, oh, holy shit, war... Wir wissen nicht, ob sie das jetzt glaubt, ob wir jetzt als Zuschauer das nur sehen. Das ist ja also jetzt sind wir komplett schon in der Verwirrung so ein bisschen drin.
Es kann auch sein, dass das in der anderen Wohnung ist.
Ja, also auf jeden Fall in dem Moment ist noch so,
glaube ich. Wir sehen die Wohnung nicht, aber es kann natürlich sein, dass das die ordentliche Wohnung ist und wir dann umspringen auf die richtige Mima in ihrer unordentlichen Wohnung, während die Reporter und so weiter Ansturm auf den auf die Tür machen.
Ja.
Und da hat sie ja dann auch diesen toten Blick in den Augen.
Genau, auf jeden Fall, aber hier kann auch halt die Interpretation erstmal sein, okay, anscheinend hat jetzt Mima halt diese zwei Persönlichkeiten und hat jetzt wirklich jemanden umgebracht, aber dann geht's halt wieder weiter. Und ach, es ist halt so, jetzt haben wir die Dramaaufnahme mit dem Mord auf diesem runden Tisch, wo sie dann halt den Fotografen interpretiert sieht, wo es dann auch heißt, so hier, hyperventiliere mal, aber sie dann ohnmächtig wird und wieder in ihrem Raum aufwacht, in ihrem Zimmer.
Ja.
Und dann bist du wach, wird dann gefragt mit dieser, schon wieder so geilen Transition mit jemand aus dem Off, bist du wach? Sie guckt sich halt, also dreht sich halt um und dann ist man halt in der Dramaserie wieder mit aber dem, was du gerade gesagt hast, diesem geilen Twist. Also ich bin ehrlich, in der Szene bin ich gekommen. Also das ist also wirklich, wenn wir zusammen im Kino gewesen wären, weil ich habe ja, wie gesagt, gehofft, im Kino zu sein. Ich glaube, ich habe wirklich kurz gestöhnt, weil da ist dann halt komplett alles Verwirrung. Da ist jetzt wirklich, hat er es geschafft, mit dieser Realität, was ist Realität, was ist Fantasie, was ist halt Fiktion, in-Universe, aus-Universe, metamäßig, hat er es geschafft, uns komplett nicht nur zu verwirren, sondern einfach so, okay, es könnte jetzt sein oder es könnte es nicht sein. Also, dass wir jetzt wirklich zwei Interpretationen haben mit, okay, in der Dramaserie ist das auch, was wir vielleicht denken, was Sinn ergeben würde, außerhalb der Dramaserie, dass jetzt halt Mima ist vielleicht eine echte Person, also nicht eine echte Person, sondern einfach eine zweite Persönlichkeit von einer echten Person, die halt, nachdem sie vergewaltigt wurde, sich es so als Sicherheitsmechanismus genommen hat und jetzt diese zweite Persönlichkeit halt diese Leute umbringt. Und sie da halt hier als Schauspielerin sich die zweite Persönlichkeit genommen hatte oder sich vorstellt, als zweite Persönlichkeit zu nehmen und eigentlich ihre wahre Persönlichkeit sich jetzt vorstellt, dass es in einer Dramaserie spielt mit den ganzen Leuten und sowas. Und das ist einfach so, holy fuck, war das geil. Aber es wird ja sofort auch wieder zurückgenommen, dass man, okay, es wird zurückgespult, weil sie sagt ja so hier, ja, ich bin Schauspielerin, wird zurückgespult, wird so eine Transition aus dem Monitor raus und dann wird's wieder abgespielt gleich mit der einzigen Änderung, dass sie am Schluss sagt, ich bin Model. Und dann wird wieder weggeschalten, dass jetzt der Dreh vorbei ist. Und holy shit, oh, ich konnte nicht mehr. Es war so geil. Also wirklich, das und war so der Moment.
Oh, das ist so die 10 Minuten, die den Film von fantastisch zu absolut Meisterwerk
bringen. Absolut, ey. Holy shit, war das geil.
Und was, also, danach passiert, holt dich komplett wieder auf den Boden und sagt, okay, das ist jetzt alles passiert oder nicht passiert. Deine Interpretation.
Ja.
Auf jeden Fall, jetzt, wo sie ihre Schauspielkollegin mit ihrem Rollennamen anspricht, sagt sie, hey, Moment, der Dreh ist doch vorbei, alles gut. Oh, und jetzt du merkst so, okay, jetzt sind wir wieder in der Realität. Jetzt ist ab hier ist alles real und es zieht sich ja dann auch mehr oder weniger durch. Ein bisschen Fantasie kriegen wir noch, aber diese Auseinandersetzung mit dem Stalker, der dann in dem Flur auftaucht, der Mord an dem Manager, der ja auch gesagt hat, boah, also in der nächsten Serie hast du nur ein paar Nacktszenen. und wie das dann alles aufgebaut wird, ist auch sehr, sehr gut. Vor allem, ich muss sagen, der Kniff, dass sie die Möglichkeit hatte, zu einem Schraubenzieher zu greifen in dem Kampf gegen den Stalker, aber nach dem Hammer gegriffen hat, das ist so der, da ist so nochmal komplett verkauft, das ist nicht ihre Waffe, sie ist nicht die Mörderin, es ist jemand anders. Und dann kommt der Film ja auch zu seinem Crescendo. Weil sie kommt dann. Also, wir können noch mal über diese 10 Minuten sprechen, ja,
das wirklich,
in denen du gekommen bist.
Er hat halt den Realitätsverlust der eigenen Figur gezeigt und damit geschafft, dass wir als Zuschauer einen fucking Realitätsverlust hatten. Und das war halt, also, das war so geil. Also wirklich, das fand ich so absolut großartig. Plus halt diese meisterhaften Transitions. Die waren halt so geil, also wirklich, so 3-4 Mal, dass es alles schön ineinander durchfließt und du halt dann auch einfach nicht weißt, okay, wo sind wir gerade, wie ist irgendwie alles.
Wobei ich an der Stelle kurz sagen möchte, ich möchte kurz an der Stelle festhalten, dass es sein Regiedebüt ist. Der hat das vorher noch nicht gemacht. Was ein Wahnsinnstalent.
Das ist auch das Ding, also in originalen Novel ist auch dieses ganze Schauspielteil und so weiter gar nicht dabei. Das ist halt normaler, dass halt einfach ein Idol, das halt einen Stalker hat und da kannst du dir ja schon vorstellen, wie es so abläuft.
Das hatte ich mir schon gedacht, weil gerade dieses, diese Art, mit der Realität zu spielen, ist zum einen das, was Satoshi Kon ja ausmacht. Und jetzt, wo du vorhin schon Darren Aronofsky angesprochen hast, der übernimmt sich das auch sehr getreu von Satoshi Kon. Der scheint da auch viel Inspiration gefunden zu haben, weil der spielt auch so mit, was ist real, was ist nicht real. Und also nicht nur in jetzt den beiden genannten Titeln. Genau. Deswegen sehr, sehr interessant, diese Zusammenhänge.
Ich muss danach kurz lachen, weil dann halt die Evangelion-Omedetou-Szene kam. Als alle ihr gratuliert haben, um sie rum, klatschend. Ja. Muss ich kurz, ist auch recht nah, weil 95 zu 97, ich weiß auch nicht.
Wobei man sagen muss, ich weiß nicht, also Satoshi Kon hat auf jeden Fall mit Hideaki Anno, glaube ich, an diesem einen Anthology-Projekt gearbeitet.
Ja, nee, also
der
Memories,
ist da gar nicht dabei. Oder?
Kann ja, sein, ich weiß ja, genau. Nicht.
Aber ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass die beiden sich richtig gut verstanden haben. Ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt gekannt haben, aber ich kann mir vorstellen, die beiden, ja, da hätte ich auch gerne ein Projekt zusammen gesehen.
Ja, auf jeden Fall, dann sieht man sie, glaube ich, ist es die Szene oder war das viel früher, wo sie dann nochmal kurz alleine im Raum sitzt und im Spiegel kurz anguckt? Oder war das viel früher? Oder war das dann wirklich schon der Gang danach, gleich sofort?
Sie schaut sich dann in der Wohnung nochmal selbst an und in dem Auto.
Also oder nachdem die im Omedetou-Szene ist, nachdem es fertig war.
Ja.
Ist dann sofort, dass sie im Gang dem Stalker begegnet? Ja, oder?
Vorher bedankt sich, glaube ich, noch der Manager bei dem Produzenten zusammen okay, mit Nima.
Genau, da begegnet sagt, sich doch der Detektivin
hey, kurz. Hab meine Klientin bitte. Die sind noch draußen und da kommt diese Szene, wo der Manager sagt, hey, nächste Serie hat auch nur ein paar Nacktszenen und Rumi sagt, ja, da können wir später drüber reden und schickt Mima sich umziehen.
Okay. Ja, gut, und dann ist da, wo sie nochmal der Detektivin begegnet, die sie ja als als ihr Rollenname anspricht, wo sie dann sagt, so hier, muss nicht so ernst nehmen, ins Realität, bla bla bla.
Hey, die Serie ist abgedreht.
Ja. Und dann begegnet sie zum ersten Mal dem Stalker so direkt, der, wo auch so eine geile Transition.
Zum ersten Mal alleine halt.
Ja, ist da dann die Transition, wo er sie greift und dann zum Autokofferraum, der zugeschlagen wird?
Ja.
Oh, ist auch so gut. Ist auch so gut, Lukas. Und dann, ja, genau, ist das Ganze im Set, wo sie dann gegeneinander kämpfen, wo du ja schon sagst, wo am Schluss es so aufgelöst wird, dass sie halt nicht zum Schraubenzieher greift, sondern zum Hammer.
Genau. Vor allem in dem Vergewaltigungsset. Und der Stalker denkt sich so, hey, also ich will dich umbringen, aber vorher noch mal so ein bisschen. Ja. Ich meine, du siehst ja schon aus wie mein Idol.
Ich fand richtig gut die Stimme des Stalkers.
Ja. Also, ich muss sagen, im Deutschen ist sie auch gut getroffen.
Okay.
Im Deutschen wird es auch richtig gut gemacht. Aber diese recht helle, piepsige Stimme, oh, das ist genial.
Also ich dachte so, holy shit, okay, ja gut. Das hat war überraschend auch so gedacht, fand ich richtig gut. Das ist nicht irgendwie so jetzt so der schmierige, eklige Typ, sondern einfach so ein bisschen so quietsch, als jemand, der halt so dummes klingt, noch ein erwachsenes Kind ist so ein bisschen.
Ja.
Fand ich super. Aber genau, sie wird ja dann von Rumi gefunden, wie sie halt zerfetzt mit Klamotten dasteht. Sie gucken dann noch mal kurz zum Set, wo er nicht mehr da ist. Also er lag da nicht.
Ja, und Rumi sagt ja, ey, alles in Ordnung.
Ja, und dann sagt sie,
nur eingebildet.
Ich bring dich zurück zu Mimas Raum. Wo ich auch dachte, oh. Und dann auch wieder so eine geile Transition aus dem Auto mit einem Kameraschwenk nach links in den Raum. Und ich, holy shit.
Vor allem, in dem Auto sieht man dann beide im Spiegel und an der Stelle sieht man halt nicht Idol Mima irgendwo im Spiegel, sondern Idol Mima sitzt ja neben ihr. So nicht direkt Idol Mima, aber so die Manifestation davon. Fand ich halt einen interessanten Kniff.
Ja, und dann ist nochmal am Schluss jetzt der große Twist, denn nämlich Rumi ist die Person, die die ganze Zeit Mimas Raumblock geschrieben hat. Und sie ist wahrscheinlich die Person,
die
zwei Persönlichkeiten hat. Und eine davon ist halt, weil wir erfahren ja, dass sie vielleicht mal idle war, dass sie nicht damit klarkommt, dass jetzt irgendwie Mima nicht mehr idle ist. Und da hat sie jetzt irgendwie so eine Mima-Persönlichkeit, die halt idle ist, erstellt.
Außerdem ist das ja auch letztendlich die Person, die Mimaniac oder Mimania angestiftet hat und das auch offen sagt. Ja. So, ja, den habe ich losgelassen.
Und wir erfahren dann auch schnell, dass sie jetzt deinen Manager als auch dann Mimaniac umgebracht hat.
Ja, den Manager auf jeden Fall. Es kann sein, dass Mimaniac vorher schon tot war. Ich glaube, man sieht keine extra Wunde bei ihm, außer diese Hammerwunde am Kopf. Es kann gut sein, dass Mimaniac tatsächlich durch den Hammer gestorben ist.
Ja, da ist auch wieder so ein bisschen bei vielen, wenn wir auch später noch auf die Interpretation einkommen, mit Zeitraum Mimaniac, Rumi findet Mima, wann kommt er weg, Klappe zu vom, vielleicht soll das sein Autokofferraum zugeschlagen, dass er da hinten drin lag, wer weiß. Das ist halt so ein bisschen, manches weiß ich nicht, ob das vielleicht immer so viel Sinn ergibt, aber das ist mir vollkommen egal. Genau, und jetzt wird es halt auch so geil visualisiert mit Mima sieht jetzt Rumi als diese Idol-Mima, diese leuchtenden, aber wenn man in den Spiegel guckt, sieht man halt, wie Rumi so mit dem Idol-Outfit, also diesem Idol-Outfit, was Mima die ganze Zeit sieht,
vor allem rumläuft. Das ist ein anderes Idol-Outfit.
Anderes? Okay.
Das Idol-Outfit ist nicht weiß mit rotem, sondern rot.
Ja.
Komplett rot. Was natürlich auch gewissermaßen so diesen Verlust von Unschuld und dieses Blut symbolisiert, was sie ja jetzt an den Händen hat. Nach, ich glaube, 4 Morden, arguably 5, arguably 2 oder 3.
Aber wie halt das auch leicht aufgebaut wurde, erst damit hier, ich bring dich in Mimas Raum und schon denk so, okay, Mimas Raum heißt ja, also ist auch wirklich das Wort genutzt worden oder gesprochen worden, wie halt der Block.
Vor allem, sie sagt ja dann auch, als Mima fragt, hey, wo sind wir, sagt sie, hä, das ist Mimas Raum.
Genau, weil jetzt kommt es nämlich, das realisiert man ja als Zuschauer auch so leicht, irgendwie ist zwar ihr Raum, aber ihr Raum aber wie am Anfang. Ordentlich.
Genau, es ist ordentlich und es sind Fische. Also es ist nicht ihr Raum wie am Anfang. Am Anfang ist ihr Raum auch sehr unordentlich, aber die Fische leben.
Ja, plus halt Plakate sind noch da, was sie abgehängt hat. Ja, das
Plakat hängt noch. Und sie macht ja dann, wo man es richtig realisiert ist, wenn sie den Vorhang aufmacht und sieht, okay, wir sind in einem deutlich schlechteren Part of Town. Wir sind nicht dort, wo wir auf die Skyline schauen können, sondern wir sind dort, wo wir direkt auf den Zug schauen können.
Ja.
So direkt neben der Straße.
Und also, halt die,
neben der Bahn.
Die Rumi-Persönlichkeit, die jetzt halt so ein bisschen Idle Miwa ist, will sie jetzt halt umbringen. Da gibt's halt eine Verfolgungsjagd, wie sie auch vom Balkon springt, dann über die Dächer läuft, verletzt. Also sie wurde auch manchmal gestochen.
Vor allem, da muss man auch kurz sagen, das ist eine fantastische Action-Szene, die auch sehr realistisch aufgebaut ist. Weil natürlich als Ex-Idol und Schauspielerin ist die halbwegs in Form und kann da wegrennen. Und das Rumi als jemand, der nicht in Form ist, halt fast schon übernatürlich hinter ihr herrennt, ist auch so scary.
Ja.
Vor allem später gibt es ja auch die Szene, wo wir Idol Mima schweben sehen und dann im Spiegel sehen, wie Rumi da komplett abgekämpft versucht, Schritt zu halten.
Also theoretisch realistisch ist es nicht, aber in die Thematik, wenn es halt darum geht, weil ich glaube, es soll ja immer noch ein bisschen dazu beitragen, dass es halt darum geht, was ist jetzt real, weil wir sehen ja dann, wie Idol Miwa sie verfolgt und dann halt mit ihren leichten Schritten hin und her. Ich dachte mir halt die ganze Zeit währenddessen, okay, Rumi ist halt so fett und unsportlich, die kann da nicht rübergesprungen sein, wenn jetzt Miwa schon so Probleme hat und dann sie so lange verfolgen und so weiter. Das war halt so das Ding, aber das war für mich vollkommen okay.
Wobei man dazu sagen muss, dass Mima natürlich in einer deutlich
schlechteren
unglücklicheren Situation springen muss als jetzt Rumi.
Ja, aber trotzdem im Moment, aber für mich hat es trotzdem noch so ein bisschen dazu beigetragen, weil es immer noch immer im Hintergrund, okay, ist das jetzt real? Ist trotzdem noch ein bisschen dabei einfach. Weil wir jetzt einmal diesen fetten Verwirrungspunkt hatten, ist jetzt halt, bist du die ganze Zeit skeptisch.
Vor allem gerade gegen Ende von diesem, von dieser Szene, als die falsche Mima, die Idol Mima, Umi in dem Scheinwerferlicht sich verbeugen möchte. Also dieser LKW fährt schon echt langsam dafür, dass er sie nicht erwischt. Dafür, dass er sie fast erwischt.
Aber du hast es schon erwähnt auf jeden Fall, dass man nochmal sieht, dass sie halt echt richtig abgerannt ist. So im Spiegel fand ich auch eine super Szene. Und ich habe halt gehofft, dass es auch die Todesszene ist, weil die wäre halt richtig geil gewesen. Also die Szene, wie sie sich ausspießt, fand ich so mega geil.
Ich fand's viel besser, dass sie nicht gestorben ist.
Ja.
Okay.
war ich ein bisschen
Gummihater hier.
Ja, nee, ich wollte einfach nur so eine Szene sehen, wie man also sie sieht, wie sie halt dann so reglos sich aufgespießt so aussieht. Das hat man halt dann nicht mehr gehabt. Aber gut. Nee, ja. Dann kommt auf jeden Fall die Szene, dass sie ja dann fast umgefahren wird, aber Mima sie dann noch rettet, indem sie halt sie dann wegstößt. Und dann kommen wir halt zur letzten Szene, wo man halt sieht, wie Rumi in so einer psychiatrischen Klinik mit halt so
Blumenstrauß.
Mit einem Strauß, genau, vor sich hinredet.
Wie lange denkst du, ist der Timeskip dazwischen?
Keine Ahnung.
Weil ich gehe davon aus, dass es schon ein paar Jahre sind, tatsächlich.
Also,
einfach weil,
Mima ist ja dann berühmt.
Mima ist dann berühmt. Sie hat eine Schauspielkarriere, die offensichtlich auch über so ein paar Serien hinausgeht. Ja, okay, gut. Nur damit wir uns da einig sind, dass du nicht sagst, ja, das war zwei
genau.
Tage später.
Genau, man sieht halt Mima draußen, wie sie sich halt mit dem Arzt unterhält. Und er so sagt so, hier, manchmal kommst du noch wieder, aber eigentlich nicht mehr so wirklich. Also jetzt eigentlich
ist das jetzt Mima.
Also nur in der anderen Persönlichkeit. Sie läuft halt raus, wird auch kurz halt von den zwei, oder zumindest einer erkannt, so gesagt, war das die hier? Nee, glaubst du, dass die da ist? Sie setzt
Warum
sich ins Auto
die
und sagt nochmal, nein, ich bin real, ich weiß nicht, wie es nochmal im Deutschen jetzt sowohl Dub als auch Untertitel
Vor
war.
Allem, ich glaube, jemand fragt auch, wer ist das an der Stelle? Zumindest im deutschen
ich bin
Dub.
Real.
Ja, ja. Also ja. Sie sagt im Prinzip, dass sie real ist.
Ja, also.
Und das ist das Ende.
Genau, und dann ist es vorbei. Und dann denkst du dir einfach nur, was ein scheiß Meisterwerk. Holy fuck, war das ein geiler
Extrem
Film.
Extrem guter Film, unfassbar gut.
Also, ich kann es auch so sagen, ich werde ihm eine 10 von 10 geben und der ist in meiner Top-Liste. Ich muss echt noch überlegen, das wird sich jetzt über die nächsten Wochen, Monate so ein bisschen ergeben, weil ich mir auch noch mal angucken werde, irgendwann. Wenn ich jetzt Your Name als mein Lieblingsfilm habe, weil er halt so die Simplizität von Kino halt so hat, das ist halt wirklich dieser geile Film,
und
den man jedem zeigen kann.
Und das ist die Komplexität von Kino.
Ist das so ein bisschen auf der anderen Seite und ist so leicht auf dem gleichen Niveau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich demnächst irgendwann so sage, okay, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Der wird auf jeden Fall in meine Top 10 reinkommen. Ich glaube sogar Top 3. Absolut großartig, der Film.
Ich kann dir sagen, meiner ist es schon, also nicht unbedingt Lieblings, aber er ist auf jeden Fall Top 10 und er ist in meinen Favoriten. Zumal auch, bis auf das letzte Mal jetzt, wo ich den gestern geguckt habe, war immer so ein bisschen der Moment, als ich den das erste Mal geguckt habe, war so ein Moment in meinem Leben, wo ich sehr mit Mima, mit diesem, ja, ich möchte jetzt was anderes machen und ich möchte mich ändern, ich möchte diese Chance nutzen, plus bin ich sicher, weil so wirklich schlecht ging es mir bisher nicht. Weiß nicht, also diese Situation, da konnte ich zu dem Moment sehr relaten. Und dass beim letzten Mal der Pizzabote geklingelt hat, war für mich auch so.
Ja, okay, das war halt, das ist Lukas, das ist Schicksal.
Ja, das ist Schicksal, dass es einer meiner Lieblingsfilme wird.
Ja.
Nee, aber insgesamt einfach Satoshi Kon, absolutes Meisterwerk. Und das als Debüt, da können wirklich die allerwenigsten mithalten. Und deswegen auf jeden Fall Hut ab, wahnsinnig guter Film. Wahnsinnig interpretationsoffen. Und ich glaube, du kannst da viele verschiedene Interpretationen drüber legen.
Also für mich ist halt auch so großartig, ist ja nicht nur, dass einfach der Plot so interessant ist, sondern dass jetzt auch seine Cinematografie alles auch noch so großartig mit reinspielt. Plus halt, dass es halt so ein geiles Pacing einfach hat. Der ist halt einfach 80 Minuten, füllt er halt so gut alles durch. Plus
ja, der hat keine Längen so.
Ja.
Und gerade, wie gesagt, ich kann dir versprechen, gerade beim zweiten Mal schauen wirkt der deutlich kürzer. Und beim dritten Mal schauen denkst du dir so, okay, ich habe jetzt eine Folge Anime geschaut oder wie. Also der geht wirklich zügig.
Und der ist halt richtig gut aufgebaut. Also er gibt dann halt Möglichkeiten, nimmt die aber dann auch irgendwie wieder ein bisschen zurück. Und das ist halt wirklich, als einfach diese Szene kam, wo er halt so diese Verwirrung gibt mit, okay, das könnte jetzt das sein, aber theoretisch könnte es auch wirklich die normale Möglichkeit sein, die du die ganze Zeit gedacht hattest. Oh, das war wirklich meisterlich eingeführt. Also es war wirklich so gut eingesponnen. Holy fuck, absolut großartig. Plus, ich liebe einfach die Thematik. Im Moment, ich habe schon oft gesagt, Oshinoko liebe ich, gerade auch wenn es jetzt um Schauspiel geht. Act Age sind auch noch so ein paar Dinge, wenn es halt einfach hier um ihr Schauspiel-Ding geht, mit, dass man vielleicht mal hin und her schachern muss, um Lines zu bekommen, als auch vielleicht denkst, okay, wie funktioniert die Vergewaltigungsszene. Selbst in so Kleinigkeiten finde ich halt mich wieder in Details. Darum, ich habe ja schon erwartet, dass es mein Lieblings erstmal aus Satoshi Kon-Film wird, als auch, dass ich diesen Film richtig, richtig geil finde. Und dadurch, dass ich gesagt habe, das ist mein gehyptester Film gewesen, der ist den Erwartungen gerecht geworden, Lukas. Ich dachte so danach so, ja, ja, weil du hast so oft, dass du dich freust und dann so, okay, er war gut. Oder ja, also,
ich find,
war schön.
Ich finde interessant, Film, dass du hier von Thema sprichst. Ich fand, das eher so das Motiv. Es geht ja nicht um,
ja, genau. Nee, das meine ich, das ist ja der Bonus.
Um die Idol-Kultur.
Das hätte auch woanders sein können, aber das hat es doch als Plus dabei.
Ja, aber diese Thematik, dieser Identitätskrieg, das ist auch so eine Thematik, die ich absolut feier.
Oh ja.
Und das haben ja auch so viele, gerade Anime-Filme, aber auch andere Filme, die so in meinen Top-Filmen rangieren, haben ja genau dieselbe Thematik. Einfach weil du kannst damit so viel machen und hier ist einfach so viel so Gutes damit passiert. Ich meine, wenn ich jetzt in meine Top-Filme schaue oder so in meine Top-Titel bei My Anime List, da ist halt sowas wie Odd Taxi dabei, wo es auch. Es geht halt um Identität auch unter anderem. Oder natürlich Paranoia Agent.
Ja, das habe ich noch nicht gesehen.
Wo ich mich auch sehr freue, mit dir drüber sprechen zu können.
Also ich freue mich richtig auf Millennium Actress, weil es halt um Film geht.
Ich glaube, der Film wird dir auch gefallen. Das ist halt eher, da steht der Regiestil von Satoshi Kon noch mal mehr im Mittelpunkt. Und es ist nicht so gruselig, in Anführungszeichen. Mhm. Es ist nicht so thrillermäßig. Wo ich weiß, dass du nicht der größte Fan von bist, deswegen freue ich mich auch, dass du hier den Film so genossen hast.
Das weiß ich gar nicht. Zum Beispiel, wie jetzt diese Stalker-Psyche und wie das dann funktioniert, dass man sich halt als Person vielleicht unwohl fühlt, wie Stalking
dann
an sich funktioniert.
Fall,
das finde ich auch interessant.
Dann bin ich auf jeden Fall sehr nochmal froh, über Paranoia Agent mit dir sprechen zu können.
Ja.
Aber ich glaube, Millennium Actress ist einfach.
Es hat eine gute Mischung einfach von allem.
Ja, es ist vor allem. Ich glaube, der gefällt dir. Na, ich will nicht sagen, der gefällt dir besser, aber ich glaube, der gefällt dir auf jeden Fall. Der wird auch bei dir in den höheren so 9er oder 10er Bereichen rangieren.
Ja, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall, ich würde ihn vielleicht sogar temporär einfach mal auf Platz 2 in meiner Top 10 nehmen. Dann gucke ich einfach mal, wie es so entwickelt, da ich ihn einfach schon mal in der Liste drin habe. Aber ey, ich finde ihn einfach absolut großartig. Von der Interpretation her, du hast ja schon auf jeden Fall vieles gesagt. Also zum großen Abschluss würde ich jetzt mal kurz einfach so sagen, also jetzt zum Abschluss des Films, wir können vielleicht auch noch mehr reden, wenn du noch mehr zu sagen hast, aber also meine Interpretation ist schon so, dass das, was mittendrin dieser kleine Twist war, dass das schon alles in der Serie war und das halt alles am Schluss, weil sie sagt, sie ist real, dass es passiert ist, dass Rumi halt die zwei Persönlichkeiten hatte. Und jetzt nicht die Interpretation. In Wirklichkeit ist sie halt diese vergewaltigte Mädchen gewesen, was sich jetzt halt dieses Schauspiel-Ding so vorstellt als Serie.
Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich gehe auch davon aus, dass die meisten das so sehen werden. Zwischendrin sagt der Film ja auch ziemlich deutlich, hey, nimm nicht alles ernst, was hier ist. Teilweise ist es echt, teilweise ist es nicht echt. Und der Film lässt nicht zu, dass du genau bestimmst, was echt ist und was nicht echt ist und welche Person was gemacht hat.
Ja, und für mich ist es auch egal, ob jetzt dann die eine Interpretation oder die andere. Der Punkt ist dass du
ist
einfach
ist es nicht egal, es ist
bist.
Besser so.
Ja.
Es ist besser so. Das ist das, was den Charme ausmacht, dass du selbst beim 100. Mal schauen nicht sicher sagen kannst, was war jetzt real, was nicht. Und es gibt halt einfach nicht die Indizien dafür, die du brauchst, um das auseinanderzunehmen. Und das ist gut. Das ist eine richtig gute Regieentscheidung oder Skriptentscheidung gewesen, dir eben nicht das an die Hand zu geben, das komplett zu lösen.
Oh Mann, ich hätte so gerne das Ganze einfach im Kino gesehen.
Ja. Vielleicht wird es ja irgendwann noch.
Ja, aber dann ist gerade, ich weiß auf jeden Fall da beim zweiten Schauen, weil ich jetzt auch, darum, ich hoffe einfach mal, ich werde, glaube ich, so wie du so oft hintereinander oder selbst die 3 Monate, die beim ersten Mal oder 5 Monate beim ersten Mal und dann beim zweiten Mal, das ist mir, glaube ich, auch schon zu nah. Ich brauche da wirklich, dass ich echt viel vergesse. auch wenn ich nicht weiß, weil ich den Film halt so gut finde, ob ich da so viel vergesse, das ist halt auch die Schwierigkeit natürlich wieder.
Ja.
Weil so Sachen wie das am Anfang, diese creepige Atmosphäre, die wird, glaube ich, bei mir halt nicht mehr so gut wirken, weil ich ja ungefähr weiß, was dann passiert. Das finde ich ein bisschen schade natürlich. Kennt man halt in allen Medien. Man kann nie den Film oder was auch immer zum ersten Mal nochmal schauen. Aber echt, ja. Oh, also da war ich gestern nicht aufgewühlt, sondern
auf jeden Fall ein Film, den man nochmal schauen möchte mit den Informationen, die man bis zum Ende bekommt.
Ja, also ich war gestern nicht unbedingt aufgewühlt, sondern ich war halt echt so ein bisschen so, oh, war das gut. Das war wirklich so Peak Cinema. Also da dachte ich schon so, wow. Also dafür konsumiere ich Medien im Allgemeinen einfach. Absolut großartig.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein Film, der so einen Schluss am Ende zulässt, der dir am Ende dich mit so einem Gefühl zurücklässt.
Ja.
Das ist eigentlich auch das Beste, was du machen kannst.
Huiuiuiuiuiui. Da sind wir ja schon mal richtig eingestiegen. Kannst du noch bergab gehen, Lukas?
Naja, ich glaube, so ein paar kleine Highlights willst du auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich finde generell die Filmografie oder den Katalog, den Satoshi Kon uns hinterlassen hat, da gibt es echt wenig Schwächen. Und ich freue mich drauf, die alle mit dir zu besprechen.
Ja.
Und deswegen freue ich mich, dass ich dich dazu überreden konnte, diese Reihe mit mir zu starten. Und Ausblick wäre dann als nächstes wahrscheinlich
Millennium Actress. Ja, da habe ich Bock drauf.
Habe ich auch Bock drauf.
Ist die Neuveröffentlichung 4K oder normale
Blu-ray? 4K, ja. 4K. Bei Perfect Blue leider nicht.
Okay, weil da hatte ich gelesen, dass
man das auch nochmal neu hätte scannen können.
Ja, bei Perfect Blue war nämlich letztes Jahr 2023 ein 4K-Kino-Release in Japan. Und ich denke mal, dass er dann da neu gescannt wurde bei jetzt Millennium Actress. Wenn es halt digital ist, ergibt es nicht so viel Sinn.
Ja.
Aber ich hoffe mal, dass Perfect Blue. Ich denke auch, also ich werde mir die Blu-ray erstmal nicht kaufen, sondern werde dann, glaube ich, warten, bis die 4K Blu-ray da ist. Und dann werde ich, wenn die irgendwann da ist, hoffentlich, wenn es die irgendwann geben
falls
sollte,
die irgendwann kaufen. Kommt, dann in 20 Jahren. Ja, wie gesagt, bevor es jetzt neu released wurde, war es auch echt schwierig, da ranzukommen.
Ja, also es war irgendwann mal lizenziert, aber gab es dann halt eine Zeit lang nicht.
Genau, gab es irgendwann nicht mehr.
Gut, okay, genau. Lukas.
Damit langer Einstieg in diese neue Serie. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Podcast mit dir und mit euch. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
Ich bin der Julian, mich findet man unter Lukeol, L-U-K-E-O-R-L auf MyAnimeList und Twitter. Und auch bis zum nächsten Mal.